jeder zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Stofftiere. Unser heutiges Thema ist niedlich und wholesome.
Und obwohl oder gerade weil wir das Thema haben, werden wir auch im späteren Verlauf der Sendung noch über BDSM reden, aber wir machen da eine Trennung. Das heißt, ihr kriegt die ganzen Kultur- und Nerd-Inhalte erst und ja, wenn es euch dann weiter interessiert, könnt ihr weiterhören.
Genau, wenn ihr da eine Trennung machen möchtet, viele tun es nicht, aber das ist jedem selbst überlassen. Genau, aber warum reden wir über Niedlichkeit und Wholesomeness? Warum ist das ein Wert? Ich, für mich persönlich, habe da immer so ein Gefühl von Selbstverständlichkeit gehabt, dass Niedlichkeit und niedliche Dinge und so, das gehört halt zu meinem Leben. Ich habe da definitiv ein Bedürfnis nach, aber das hat halt mich persönlich nie in irgendeiner Weise von irgendwas abgehalten, in irgendeine Richtung gedrängt oder so. Es war einfach immer Teil meines Lebens.
Ja, ich denke, was zum einen Niedlichkeit gewinnt gerade als Ästhetik ein bisschen mehr Bedeutung in der Gesellschaft. Jetzt also nicht unmittelbar, aber in den letzten 10 Jahren oder so, würde ich sagen. Mhm. Und es gibt halt durchaus da einen geschlechtlichen Aspekt von. Also die männlichen Geschlechterrollen erlauben nicht so sehr, sich mit Niedlichkeit zu engagieren und oder niedlich zu sein gar. Da habe ich auch durchaus einen Mangel gespürt vor meiner Transition. Und ja, Niedlichkeit kann eben auch echt ein Teil seiner selbst sein, den man halt entweder rausholt oder versteckt. Und ja, natürlich kann es auch etwas sein, was man affektiert, um niedlich zu erscheinen. Das gibt es auch.
Da ich als weibliche Person sozialisiert wurde, hat man mir halt nie suggeriert, dass es was Schlechtes sei, Niedlichkeit zuzulassen. Ich habe das eine Zeit lang selber von mir aus, ein bisschen von meinem Auftreten her und von Kleidung und so weiter, sehr abgelegt als Teenager. Ich bin sehr klein und also ich sah nie älter aus, als ich bin. Ich sah immer deutlich jünger aus. Und einfach um nicht mit 18 für 12 gehalten zu werden, habe ich halt in dem Zeitraum modisch Niedlichkeit nicht so sehr zugelassen. Das war halt ein persönlicher Grund. Aber wenn man dann überlegt, dass vielen männlicheren Personen suggeriert wird, dass Niedlichkeit nicht in Ordnung ist.
Ja, das beginnt im Kindesalter. Du hast halt irgendwann die getrennten Spielzeugabteilungen.
Ja.
Und da gibt es dann eben die niedlichen Tiere eher bei den Damen und die Jungs kriegen halt dann Maschinenpistolen.
Und Traktoren.
Ja, genau.
Ja, ich hatte da obviously nicht das Geringste von.
Ja. Man kriegt es schon sehr, sehr früh eingeimpft sozusagen. Mhm. Männer haben halt sehr wenig die Berechtigung, Sachen niedlich zu finden, wenn sie halt dem toxisch-maskulinen Klischee der Gesellschaft entsprechen wollen. Also,
ja.
Also es braucht praktisch eine Erklärung, warum man ein Stofftier hat. Also entweder weil es einen Schal für einen Fußballverein um den Hals hat oder sowas.
Ja, oder ein Geschenk von einer Partnerin ist. Sowas geht dann. Irgendwie die meisten Männer, die ich irgendwelche Beziehungen hatte, hatten Kuscheltiere. Dann so ein oder zwei und die waren eigentlich immer von Partnerinnen geschenkt worden.
Aber die saßen da dann rum?
Manche hatten sie dann im Schrank, manche hatten sie irgendwie am Bett liegen oder so. Durchaus so, wie man ein Kuscheltier benutzen würde, wenn man es aus eigenem Antrieb besitzt.
Mhm.
Aber es braucht erst die Berechtigung, dass eine Partnerin es schenkt, damit es in Ordnung, in Anführungszeichen, war, dass sie eins haben, was ich total abstrus finde. Ja.
Ja, Niedlichkeit gilt auch als etwas, was man mit dem Erwachsensein ablegt, um eben in der ja, patriarchalen Gesellschaft akzeptiert zu werden.
Mhm.
Und das, also auch als Frau sollte man nicht zu niedlich sein.
Sonst wird man halt nicht ernst genommen,
genau,
als erwachsene Person.
Finde ich eine unnötige Beschränkung.
Ja, absolut.
Das ist allgemein wieder so eine scharfe Trennung von dem, dass nicht nur was für Jungs und für Mädchen ist, sondern auch was für
Kinder ist und was für Erwachsene ist.
Genau.
Und also gerade aus der Rollenspielszene kennt man das ja auch so, dass das erstmal erwartet ist, es ist ein Spiel, das ist für Kinder. Und dass man sehr lange erklären muss, bis manche Leute verstehen, dass das Spiele für Erwachsene sind.
Ja gut, also ich sag mal, in Deutschland haben wir den Vorteil, dass Gesellschaftsspiele altersübergreifend etabliert sind. Da ist die Erklärung ein bisschen geringer, aber ja. Klar, wenn man erstmal. Und spielen ist halt etwas, was in vielen Kulturen auch einfach abgelegt werden muss.
Mhm.
Wobei Computerspiele ist halt auch wieder.
Aber es wird auch oft als unerwachsen portiert.
Viele Computerspiele sind halt nicht niedlich. Im Niedlichen gelten als unerwachsene oder schlechtere Computerspiele sozusagen. Mhm. Es ist halt Fußball am Computer zu spielen oder Leuten ins Gesicht zu schießen, ist ein erwachsenerer Zeitvertreib als.
Das ist das Gleiche in einer niedlichen Optik zu tun. Seien wir ehrlich. Also es gibt auch Spiele, die einfach super niedlich aussehen, aber genauso schwierig und herausfordernd und selbst vom. Auch Kampfsysteme haben.
Ja, aber darum geht es mir gar nicht.
Ja.
Also es geht mir darum, dass zum Beispiel halt sowas wie die Sims oder halt so Harvest Moon Spiele, wo man eben niedliche Dinge tut, Slice of Life Sachen macht.
Ja.
Keine Ahnung, das Pokémon-Fotografierspiel und sowas. Als Spiele sind die nicht schlechter designt und als Spiele sind die nicht wertloser als Sachen, die um Gewalt oder Sport gehen.
Ja.
Das eine ist halt nur männlich kodierter und hat sich damit mehr etabliert. Das andere sind sogenannte Casual Games und gelten als schlechte. Genau, die Optik kann das mit beeinflussen.
Mhm. Ja, es ist halt einfach Blödsinn. Also, ich freue mich darüber, in einem Freundeskreis zu sein, wo das nicht so ist und wo mir Dinge teilweise damit gepitcht werden, dass sie niedlich sind und herausfordernd. Also, wo Niedlichkeit auch als Wert gesehen wird.
Ja. Yeah.
Und es auch nicht nur von anderen Frauen in meinem Leben, sondern geschlechtsübergreifend.
Wobei es eben auch das, Niedlichkeit durch andere Leben gibt es ja auch durchaus.
Oh ja.
Das kann halt, dass ein Mann eben seiner Freundin niedliche Dinge schenkt, die er halt auch selber niedlich findet, aber halt eben durch ihre Reaktion freut er sich. Und viele leben es auch durch ihre Kinder.
Ja, oder Haustiere. Absolut, ich habe das ganz oft erlebt, dass Leute in meiner Gegenwart sowas gesagt haben wie, oh, was ein niedliches Kuscheltier, was ein niedliches Spiel oder was auch immer. Und die Leute dann ankamen mit, wenn ich irgendwann Kinder habe, dann kaufe ich so ganz viel davon, weil es so niedlich ist. Und ich stehe da so und denke mir so, warum nicht jetzt? Wozu bist du erwachsen? Warum muss man das trennen? Warum kann man das erst durch sein Kind oder für das Kind in Anführungszeichen machen, wenn es doch eigentlich für einen selbst ist? Und ich verstehe durchaus den Drang, andere Personen oder die Kinder, die Haustiere auch mit Niedlichkeit zu versorgen, weil man das noch mehr niedlich findet.
Ja.
Absolut. Warum nicht?
Ja, aber durch die Projektion auf Kinder kommt halt sowas wie diese toxischen Geschlechterrollen, die sozusagen im Babyalter angefangen werden.
Ja.
Ach, ich habe mir so eine Tochter gewünscht, mit der könnte ich niedliche Sachen machen.
Ja, und man kann es halt auch einfach so machen.
Genau, anstatt auf das Bedürfnis des Kindes zu achten, dessen Geschlecht man ja noch wahrscheinlich nicht abschließend feststellen kann, bis es das selbst äußert.
Ja,
und dann
werden halt Dinge drauf projiziert. Und ich habe da mal secondhand eine Äußerung erfahren von jemandem. Eine Bekannte hatte das erzählt, dass in ihrem Haus eine Frau wohnt, die komplett in rosa gekleidet ist. Und die dann einen rosa Kinderwagen hatte und das Baby komplett in rosa gekleidet war. Und die dann sagte, wir tragen heute rosa. Ich, weil ich es mag. Und sie, weil sie sich nur nicht wehren kann. Sehr durchdachte Aussage.
Ja, das ist wenigstens ehrlich.
Ja. Und, und die Person hat es wenigstens gelebt. Also,
ja, genau. Aber halt auch bei Spielen und Geschlechterrollen, so die Willensäußerung der eigenen Kinder respektieren, halte ich für eine gute Sache. Konsent ist nicht nur was für Sex, sondern fürs ganze Leben.
Ja, und auch nicht nur was für erwachsene Personen. Konsent ist auch für Kinder.
Genau.
Also klar, das heißt nicht, dass man Erziehung weglassen sollte, weil das Kind ja selbst äußert und weiß, was es tun möchte.
Aber wenn es sagt, ich mag das niedliche Tier.
Dann mag es das niedliche Tier.
Ja.
Und wenn es...
wenn das Mädchen sagt, ich möchte die Maschinenpistole, dann müsst du überlegen, ob das okay für dich ist. Aber prinzipiell ist das erstmal... Ist das eine Willensäußerung, die nicht dafür sorgt, dass es weniger ein Mädchen ist?
Genau.
Genau, weil es gibt auch keine Verpflichtungsniedlichkeit.
Nee, richtig. Ist halt ein Bedürfnis, das man hat oder nicht. Was wir anprangern, ist, dass man es der Gesellschaft nach nicht haben soll, wenn man männlich oder erwachsen ist.
Genau, professionell.
Ja.
Genau, ja, bis zu einem gewissen Grad ist halt auch dieses Kindchenschema etwas, wo Leute drauf anspringen.
Mhm.
Also Niedlichkeit im Sinne von, man beschützt kleine Wesen.
Oder ja.
Möchte sie sympathisch finden.
Mhm.
Das ist ja aber was auf dem Design aufgegriffen wird und Figuren gemacht werden, die niedlich sein sollen für ein Publikum.
Ja.
Ein bisschen ist halt eben Es ist ein Reflex, niedliche Dinge zu mögen, aber es gibt halt auch ein darüber hinausgehendes Bedürfnis, sage ich mal. Mhm. Und auch nach der Wholesomeness, also nach dem, danach, dass etwas wirklich halt gut und okay ist, so. Dass, ja, nicht, dass, nicht, dass, dass irgendwas schön ist und nicht gebrochen wird. Mhm. Und halt auch aus sich heraus gut. Und das, dieses Bedürfnis zeigt sich halt auch kulturell. Und ich glaube, es kann auch traurig machen, wenn das Bedürfnis im Leben nicht erfüllt wird. Dass es eben keine schönen oder keine ungebrochen schönen Momente gibt. Oder
Sorglosigkeit in diesem Sinne.
Genau, oder ja, einfach sich an das Niedliche freuen.
Mhm. Ich finde das halt selbstverständlich, denn es einfach jedes unerfüllte Bedürfnis belastet. Und das ist auch was, das durchaus ernst zu nehmen ist, egal was das Bedürfnis ist.
Genau.
Nicht jedes Bedürfnis kann erfüllt werden. Und das ist dann schade für die Person, egal was das ist.
Ja.
Aber eben auch ein Bedürfnis nach Wholesomeness, nach Niedlichkeit im Leben, ist ein ernstzunehmendes Bedürfnis, das, wie ich finde, eben relativ leicht zu erfüllen ist.
Ja, zumindest in kleinen Momenten. Also man kann halt Momente schaffen, wo man sowas haben kann. Wenn es halt eben, und da kommen wir als Podcast sicherlich richtig im Spiel ist.
Ja. Gerade in den kleinen Momenten, also klar, wenn man jetzt ein sehr starkes Bedürfnis hat und gerne sein ganzes Leben danach ausrichten würde, das kann schwierig sein.
Das ist ein Aufwand, ey.
Das ist Aufwand und das ist eventuell im Berufsleben nicht möglich. Oder mit Kosten verbunden. Aber in kleinen Momenten, im Kleinen, ist es, glaube ich, relativ einfach. Also sich den Moment zu nehmen und einfach mal stehen zu bleiben und Niedliches zu betrachten, wenn es einem begegnet, ist kein großer Aufwand. Und es auszudrücken oder die Reaktion zuzulassen, die eigene, ist kein großer Aufwand, ist auch, würde ich sagen, immer okay.
Ja, und es ist auch okay, wenn ihr neben all euren ernsthaften politischen Accounts auch mal einen abonniert, der stündlich ein Tier eurer Wahl postet. Mhm. Oder ein Stofftier kauft und euch hinstellt, einfach weil ihr es haben wollt.
Ja.
Oder auch es anfasst, das ist auch okay. Dafür sind Stofftiere da.
Genau, dafür sind Stofftiere da. Einfach die 2 Packungen Schokolade kaufen, damit man die Playmobil-Figur, die umsonst dabei ist, bekommt. Und ja, sie steht unten in der Küche bei mir.
Also ich habe auf jeden Fall über Stofftiere meine Pandemie besser überstanden bisher. Mhm. Also wenn ich halt sehr touch-starved bin, weil ich halt seit Wochen keine Leute anfasse, dann ist...
Wochen. Mehr Monate. Ja. Langsam vielleicht für manche Leute Jahre.
Ja, klar. Aber eben wenn... Ja. Je nachdem, wie oft man halt Menschen sieht, die man anfassen kann. Der Hai von Ikea, aber es ist halt mein Gründungsstofftier sozusagen. Das sitzt bei mir im Sessel und guckt freundlich, damit ich im Homeoffice halt ein Gesicht habe, so, dass ich sehe.
Mhm. Das Einstiegskuscheltier.
Ja.
Er ist auch ein sehr guter Hai.
Ja, mittlerweile habe ich ein paar mehr.
Ja.
Ja, Niedlichkeit ist auf jeden Fall was ich glaube schon immer auch ein bisschen bei Spieldesign mitgeschwungen hat oder in der Kultur vorhanden ist, aber es gibt halt auch einige Konzepte, die verwandt sind und die ja, unterwegs, also Wholesome, haben wir schon gesagt.
Ja, falls es noch nicht so angekommen ist bei manchen Leuten, weil es gerade sehr schnell war.
Es ist halt ein Internetwort sozusagen geworden. Also es ist halt alt und früher hatte man durchaus gesagt, dass jemand ein Wholesome-Gemeindemitglied ist, weil eben, ja, frei von schlimmen Gedanken und so. Mhm. Aber da ist es halt eben, dass, ja, es geht darum, dass es etwas halt ja ungefiltert positiv sein kann. Und halt, das kann eine Geste sein, das kann ein Moment sein, das kann ein Look sein. Auf jeden Fall irgendwas, ja, was ungefiltert positiv wahrgenommen werden kann. Mhm. Und ich denke, dass dieses halt zum einen ein Wertausdruck, der da ist, und ein Wunsch nach solchen Inhalten, nach solcher Ästhetik.
Ich meine, so ein Wort entsteht halt nicht...
Oder
gewinnt nicht an Bedeutung, wenn da kein Bedürfnis zugrunde liegt.
Wird nicht zum Lehnswort, wenn es nicht was es besser ausdrücken kann als das vorhandene Vokabular.
Ja.
Bisschen etablierter in Deutschland Gemütlichkeit.
Ja, also es ist nicht wirklich dasselbe, aber irgendwo angelehnt.
Genau.
Ja, wo man sich eben mal gerade keine Gedanken machen muss, wo es einfach bequem ist.
Optimismus kann man auch damit verbinden. Mhm. Ja, einfach, dass man einen positiven Ausblick hat.
Ja. Noch ein relativ neues Internetwort, das wir in die Liste aufgenommen haben, ist small.
Also S-M-O-L.
Das genau, die Verniedlichung des Wortes small.
Ja.
Das, was klein heißt, einfach. Dadurch, dass es eine Verniedlichung des Wortes klein ist, ist es einfach klein und niedlich.
So als Gesamtkonzept.
Niedlich durch klein als Konzept.
Klein auch ein bisschen im Sinne von unschuldig und bis zu einem gewissen Grad hilflos in der Welt so. Mhm.
Wird oft für Bilder von Tieren oder Tierbabys benutzt.
Dann wird soft auch, also weich, auch als positiv verwendet.
Ja, jetzt in meisten Fällen im Sinne von so einem, also sowohl von charakterlich als auch so weiches Fell, weiche Oberflächen.
Aber auch eben einen Look, eine Ästhetik, die eben nicht auf Härte oder sowas aufgeht, sondern eben einen, halt, jetzt es muss nicht alles nur Pastellfarben sein, aber eben einen,
weiche Stoffe, die so Niedlichkeit auch transportieren irgendwo.
Ja, allgemein halt einen freundlicher Look. Mhm. Ja, einen Ästhetikbegriff.
Mhm. Genau wie Lolita Fashion.
Das Buch besprechen wir jetzt nicht.
Genau.
Das ist eine japanische Mode.
Ja, deswegen Lolita Fashion. Es geht um die Mode.
Ja.
Also in Japan ist das Bedürfnis nach Niedlichkeit auf jeden Fall kulturell eingebettet. Auch da eher für Mädchen.
Das ist halt eine Mode, die sich über japanische Subkultur hinaus verbreitet hat. Und es ist halt viel so Petticoats und
Kleider oder Blusen und Röcke. Es ist prinzipiell hochgeschlossen. Die Arme sind mindestens zum Teil bedeckt. Die Röcke sind knielang und oft mit Petticoats. Und die Stoffe sind halt auch so weich fließend oder sind Rüschen und Schleifchen als Verzierung und so weiter.
Ja, genau. Oft halt auch sehr, ich sag mal, kindlich naive Muster.
Ja.
Mit irgendwelchen Tierchen drauf oder was auch immer.
Das ist ein sehr, sehr niedlicher Style. Ich kenne einige Leute, die das gerne mal tragen und ich befürworte das sehr. Ich finde es sehr schön. Und es ist halt eine Mode, die nichts über sonst irgendwas aussagt. Das ist halt einfach eine sehr niedliche Mode, die manche Leute einfach sehr feiern.
Ja, ja, genau.
Und das zu Recht.
Genau, es gibt auch andere Moden, die Niedlichkeit im Mittelpunkt stellen, aber das ist ja mal beispielhaft.
Und genau.
Ja, ein weiterer Begriff, der in diese Richtung ziehen würde, ist Bimbo und davon abgeleitet Himbo.
Mhm.
No thoughts, only feel. Halt, ist halt auch so ein Im-Moment-Leben-Ding und weg von so einem intellektuellen Wettbewerb. Stattdessen im Moment leben und da halt aus den Gefühlen Sachen ziehen.
Mhm.
Also das hat halt was Positives entwickelt. Es war mal eine Beleidigung. Im Deutschen auch eine rassistische. Es war eine Beleidigung, dann war es ein Kink-Begriff. Also es gibt auch Bimbo-Kink. Doch mal kurzer BDSM-Vorgriff, aber das ist halt dumm behandelt werden oder dumm tun.
Ja.
Auch ein Schönheitsideal angepasst werden.
Und sexualisiert werden fürs dumm tun.
Der Begriff hat was Eigenes angenommen, eine eigene Ästhetik. Wo es halt nicht um die Sexualisierung geht, sondern eher um das Ablegen von, wie gesagt, intellektuellen Wettbewerb.
Ja.
Und Himbo ist halt praktisch die männliche Version. Halt auch so jemand, der halt, groß, einfach, höflich.
Mhm. Ja, es geht darum, um einfach nett und positiv und nicht intellektuell zu sein.
Genau. Und es ist eine Ästhetik, manche Leute einfach annehmen und manche Leute sind natürlich so. Aber generell ist nichts Verkehrtes, dann Menschen auch dafür zu schätzen, wenn man, also. Das Kink-Ding ist halt eins, da sollte man wie immer in Einvernehmlichkeit handeln.
Ja, und mit Bedacht, aber wenn es einem Spaß macht, ist es ja auch untereinander absolut nichts Verwerfliches.
Ja,
genauso eben. Wie die Ästhetik. Unabhängig vom Kink nichts Verwerfliches.
Nee, genau. Ich finde es interessant, dass sie sich so dass sie sich so entwickelt hat und auch so eine Naivität eben als eine.
Ja, und dass der Begriff sich so gewandelt hat.
Es hat halt eben praktisch auch einen Reclaim von diesem ganzen Blondinenwitz Gedanken halt einfach halt das für sich als was Positives annehmen, als einen ist ein Wert. Oft wird es natürlich auch ironisch verwendet.
Ja, aber
also du brauchst halt ein gewisses intellektuelles Grundgerüst, um sowas offensiv zu verwenden, aber genau. Weitere Internetmode würde ich Cottagecore noch nennen.
Mhm.
Das ist halt so eine pastorale Ästhetik. Halt zurück zum Land.
Mhm.
Und natürlich gibt es auch creepy Nazi-Leute, die sowas machen. Oder halt deren Vorstellung von zurück zum Land ist halt eine, wo nur Weiße leben.
Ja, und wo das dann auch mit klassischen Geschlechterbildern natürlich einhergeht. Meistens.
Genau, aber das ist halt nicht das. Das ist halt eher so ein, wir haben ein cooles Gartenhaus und leben da und
haben Blümchen und
Kräuter.
Und Kräuter.
Fütter Hühner.
Ja.
Harvest Moon Ästhetik als Leute und halt
als Leute.
Ja, halt einfach dieses, ja, halt, ja, pastoral, halt so eine verklärte Vorstellung von wie ein Bauernhof ist.
Also ja, verklärte Vorstellung vom Bauernhof, aber vom Lebensstil wäre es im Prinzip ein, man schafft sich seinen Ruheort, wo es schön ist, wo es ländlich ist, wo es ruhig ist und wo man die schönen Dinge des ländlichen Lebens genießen kann.
Genau, und auch natürlich eine Natur bezogen und ja. die Schönheit der Natur und so. Aber es ist halt auch so ein wholesome, einfaches, naives Leben, das sich manche Leute damit wünschen.
Mhm. Ich meine, natürlich in Realität ist das harte Arbeit, sowas zu haben. Ja, oder viel Geld, indem man andere dafür bezahlt, sowas zu haben.
Genau, es ist halt ein Bauernhof.
Also viele können halt auch aus dieser harten Arbeit eben etwas Entspannung gewinnen und, ja, und
für manche Ruhe gewinnen. Für manche ist es auch Gummistiefel und Kopfsuch zu tragen und einen coolen Balkon zu haben.
Ja.
Also ja, gibt's alles. Ja klar, aber halt auch irgendwie ein nachvollziehbares Bedürfnis, oder?
Ja, absolut. Also es ist ein Lebensstil, der sehr viel Berechtigung hat. Ich meine, es gibt sehr viele, die damit ihr Leben beschreiten. Und das ist super. Und ich verstehe diesen Rückzugsgedanken absolut. Ich bin gerne in meinem Garten. Ich bin gerne auch im Wald oder einfach in der Natur. Und ich möchte nicht weit draußen wohnen, weil ich das unpraktisch finde. Aber diesen Rückzugsgedanken, dass man so einen Ort hat, in dem man sich eben zurückziehen kann und das genießen kann, verstehe ich absolut.
Meine Fantasie ist nicht Bauernhof. ich meine, also auch der kultivierende Gedanke ist auch gar nicht so meiner. Ich habe nie den Wunsch, einen Garten zu haben. Ich habe nicht mal Zimmerpflanzen, aber ich gehe halt gerne in den Wald.
Ich hätte das schon gerne. Also ich könnte das gerne. Aber meine Fähigkeiten, Pflanzen am Leben zu halten, sind nicht existent.
Ja, ich würde sonst noch als, ich sag mal, Dammbruchmoment für Niedlichkeit Bronies nennen.
Mhm.
Das sind halt erwachsene Fans von My Little Pony.
Mhm.
Das hat auch die angefangen, als sie ironisch geguckt haben, aber die Serie.
Und dann haben sie festgestellt, dass es ziemlich cool ist.
Ja, halt im Holzhaus, das ist das Bedürfnis erfüllt, das bei ihnen da war.
Ja.
Dann haben sie es weitergeguckt und natürlich gibt es da auch Elemente, die es halt wieder brechen. Leute, die es für Pornografie benutzen oder Nazi-Ponys und so ein Blödsinn, aber das ist halt einfach, weil es eine Internet-Subkultur ist.
Das passiert dann immer, aber...
Genau, das ist halt traurigerweise. Aber halt im Grundsatz ist das halt so ein... Ja, es ist auch für Erwachsene ein Bedürfnis, halt so Niedlichkeit in ihrem Leben zu haben. Und wir können das so erfüllen hier in dieser Subkultur, in diesem Franchise. Mittlerweile ist das Ganze halt weniger Franchise-gebunden.
Mhm.
Und ja... Es gibt auf jeden Fall einige niedliche Genres, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Also es ist nicht nur Genre-Fiction niedliches, aber ja, es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die sich dafür anbieten. Ich würde halt Slice of Life nennen, das bietet sich gut an. Also ja, eben einfach einen Ausschnitt aus dem Leben von Figuren.
Es gibt sowohl als Filme sehr viel. Ich glaube, gerade in der Anime- und Manga-Branche ist das ein wirklich großes Genre,
ja,
wo das sehr verbreitet ist. Das hat es aber inzwischen auch ins Rollenspiel geschafft, da kommen wir aber später noch zu. Dann haben wir noch.
Genau, gibt es auch eine vom 3W6 Podcast, gibt es eine Folge zu Slice of Life. Mhm. Tue ich euch in die Shownotes, wenn ihr euch mit dem Ursprung des Genres weiter beschäftigen wollt. Ja, es ist eben halt im Grunde eine Alltagsdarstellung mit eben wenig dramatischen Konflikten. Also es ist nicht Daily Soap, wo alles dramatisch ist, sondern...
Das Gegenteil. Es ist, man guckt in den Alltag und man schaut darauf, was sind die alltäglichen Kleinigkeiten, mit denen man umgeht.
Wie interagiert diese Figurenkonstellation?
Ja. Und das muss überhaupt nicht dramatisch sein. Das kann sehr entspannt sein. Und das heißt nicht, dass es konfliktfrei sein muss.
Nein, nein. Aber es sind halt keine welterschütternden Konflikte, keine großen Dramen, sondern... Alltag.
Genau. Und der Alltag hat Konflikte, das wissen wir alle.
Genau, dann Honobono, das ist ein japanisches Ding. Da gibt's, das sind halt so Wohlfühlgeschichten, die halt absichtlich dafür da sind, dass man sich in der Geschichte wohlfühlt, nachdem man die Geschichte zu Ende ist, mit einem positiven Gefühl rausgeht.
Mhm.
Das halt, hat als, ich sag mal, Marketingbegriff eine gewisse Bedeutung bekommen im Rollenspielgenre, weil einige Spiele wie Ryotama, über das wir später noch reden, damit beworben wurden.
Ja.
Wo wir bei Cottagecore waren, es gibt Pastoral Fantasy.
Mhm.
Das ist eben eine Fantasy, wo sozusagen das Auenland nicht verlassen wird, um es mal in Tolkien Begriff auszudrücken. Also halt eben eine Fantasy, wo es halt um so ein ländliches Leben geht.
Mhm.
Und auch um die Leute, die dort sind.
Und da kann es durchaus dramatisch werden. Das schließt sich nicht aus.
Nee, genau, aber diese Momente sind halt auf jeden Fall da. Ich würde auch Kindheitserzählungen als ein Genre da gehen, das Friedlichkeit geht. Das ist halt nicht alles, wo Kinder vorkommen, ist halt eine Kindheitserzählung, aber halt eben etwas, wo die Kindheit als Fiktion konstruiert wird. Oft eben mit dem Ziel, dass man sich nostalgisch daran erinnert, wie cool Kindheit doch war.
Genau, also weniger Bücher, die tatsächlich für Kinder sind, als eher Geschichten, die für Erwachsene sind, aber über das Erleben von Kindern. Sodass eine künstliche Naivität erzeugt wird, um die zu genießen. Bestes Beispiel dafür, das wir in der Vorbereitung gefunden haben, fand ich Calvin und Hobbes, diese Comics. Also das sind klassische Zeitungscomics. Mhm. Also offensichtlich an Erwachsene gerichtet.
Ja, oder halt eben so, man gibt die Zeitung weiter und das Kind guckt sich das Comic an, natürlich das auch, aber...
Genau, aber sie sind offensichtlich für Erwachsene gedacht, in erster Linie. Die sind halt auch in erster Linie lustig aus dem Blickwinkel von Erwachsenen. Mhm. Kinder finden die vielleicht manchmal lustig, aber vieles werden Kinder nicht als lustig verstehen, sondern als so... so. Mhm. Also der Witz entsteht dadurch, dass man als Erwachsener auf diesen Blickwinkel des Kindes schaut.
Ja, ja. Es gibt auch sicherlich Beispiele, die nicht so komödiantisch sind, aber ja. Es schafft ein Bild von Kindheit über die Nostalgie. Mhm. Was letztens im Internet diskutiert wurde, ist Ghibli-Core als Begriff.
Ich finde es sehr schön. Wer nicht weiß, worauf sich das bezieht, es gibt Ghibli-Filme. Das ist ein Anime-Studio, die machen Filme.
Hayao Miyazaki ist, glaube ich, der bekannteste, auch einer der Gründer. Und der hat ja eine Reihe von Filmen gemacht. Das ist halt von Science-Fiction, wie halt Nausicaa, über eben halt so Abenteuer, fast Kriegsfilme, Porco Rosso, über eben Kindheits-Pastoral-Fantasy, Mein Nachbar Totoro. Prinzessin Mononoke kommt auch daher. Die Filme haben halt einen eigenen Look, eine eigene Ästhetik.
Ja, und die meisten werden irgendeinen davon kennen. Mhm. Und diese Ästhetik ist halt, ich finde die sehr cool. Die hat eine gewisse Naivität. Ja, es ist halt auch nicht konfliktfrei. Es ist nicht nur Honobono, aber geht ein bisschen in die Richtung.
Ja, ich meine, es ist halt, also eigentlich, ich glaube, vieles, was denen zugeschrieben wird, trifft überhaupt nicht auf die auf diese Filme zu. Also sie haben sehr ruhige Momente.
Sie haben auch sehr schöne Momente.
Auf jeden Fall, es zeigt auf die Schönheit von Natur. Es lässt sich Zeit, um Sachen zu zeigen. Mhm. Ja, oft eben sehr pastorale Bilder. Aber ja, Miyazaki beschreibt es als Mo, also den Moment, wo man innehält, um über das Erlebte nachzudenken und auf sich wirken zu lassen. Oder wo man eben die Umwelt auf sich wirken lässt. Und das hat halt nur diese Wirkung, wenn vorher etwas passiert ist, das rechtfertigt sich...
sich Gedanken zu machen.
Ja, genau. Also die Filme haben schon das Ziel, einen mit Gedanken zurückzulassen. Also sie wollen einen zum Nachdenken bringen und dafür sind diese ruhigen Momente da. Es ist nicht nur, dass man, wie schön ist das alles gezeichnet, denkt, sondern, okay, ich versetze mich in den Charakter, die hat gerade viele Sachen erlebt und überdenkt gerade...
In diesem ruhigen Moment die erstaunlichen Erlebnisse oder die bedeutenden Erlebnisse.
Genau, und das sind halt teilweise eben ziemlich existenzielle Konflikte, die da passieren. Und die Filme sind halt nicht konflikt- und bedeutungslos.
Genau.
Und viele sehen halt praktisch nur die Ästhetik und machen dann Filme, wo keine Konflikte drin vorkommen, weil sie, ich glaube, auch aus der falschen Vorstellung, dass Konflikte immer gewaltsam und laut sind. Während sie eben halt durchaus auch innere Konflikte sein können.
Ja. Und wie wir aus dem Rollenspiel wissen, sind innere Konflikte nicht weniger kritisch als gewaltsame Konflikte. Und wie wir aus dem Leben wissen, ist das auch so.
Genau, aber wie wir auch, glaube ich, aus dem Rollenspiel wissen, es ist leichter, einen Konflikt laut auszuspielen, als still darüber nachzudenken, während eine Landschaft beschrieben wird.
Ja.
Und ja, deswegen ist fürs Rollenspiel... Ghibli-Core, glaube ich. Ja, es wurde halt diskutiert, ob das halt etwas ist, was nur auf die Ästhetik geht und den Inhalt der eigentlichen Filme, auf die sich der Name bezieht, ignoriert.
Was ich schade fände, weil dass sie ja gerade darum gehen, dass, also die meisten der Filme haben eben für die Charaktere, die vorkommen, sehr existenzielle Konflikte.
Die kleine Schwester wird vermisst oder ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt ist es mein Beruf. Oder der Faschismus kommt, ich muss eine Position beziehen.
alles wichtige Dinge.
Ja.
Manchmal geht es auch um Leben und Tod.
Ja.
Oder was man mit dem Leben machen möchte. Oder darum, seine Eltern zu retten.
Ja.
Das ist ja nicht unwichtig. Das sind ja tatsächlich Konflikte, wo es darum geht zu handeln, wo es darum geht, eine Stellung zu beziehen und was zu tun.
Ja.
Es ist halt nicht nur Slice of Life.
Genau. Manchmal schafft es halt so einen magischen Realismus.
Mhm.
Also es ist halt die, sozusagen durch Ereignisse in der Welt das Thema unterstützt wird, dass man manchmal die Blickwinkel von einem Kind oder so annimmt.
Mhm.
Klar, aber ja, es ist halt eigentlich ein ruhigerer Umgang mit
Konflikten.
Ja, genau. Und
mhm.
Also ich glaube, unabhängig davon, wie dieser Marketingbegriff jetzt ist, würde ich in Ghibli die Ästhetik adaptiere, auch versuchen, zumindest ruhige Momente zu finden, wo man über sowas nachdenken und reminiszieren kann.
Ja, ja.
Wo wir jetzt halt die ganzen heavy Themen bei Ghibli angesprochen haben, ist niedlich auch immer gleich kindgerecht.
Ja, offensichtlich nicht. Also, es gibt sehr viele Bereiche in meinem Leben, wo sehr viel Niedlichkeit vorkommt, die ich mich mit Kindern nicht auskenne, als nicht kindgerecht erachten würde.
Ja, es wird halt eben, weil Niedlichkeit so mit kindlich besetzt ist.
Wird es oft gleichgesetzt. Wenn irgendwas ein niedliches Cover hat, wird oft angenommen, dass es direkt für Kinder sein ist.
Ja, genau. Und
oder geeignet sein muss.
Genau, und ich ist halt genauso falsch wie, das Zeichentrick, das muss für Kinder sein.
Mhm.
Also es ist eine Ästhetik, aber in dieser Ästhetik kann man auch andere Sachen erzählen.
Ja.
Wobei ich es auch nicht mag, wenn der Stilbruch komplett ist.
Mhm.
Also wenn es niedlich gemacht wird, damit der Schock größer ist, wenn schreckliche Dinge passieren. Das ist halt nicht der Effekt, den ich selber persönlich zu schätzen weiß.
Ja, ich find's okay, aber das ist halt auch eine Sache von Vorlieben.
Ja, genau. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sowas wie Out of Abyss oder Happy Tree Friends keine Daseinsberechtigung hat. Ich sag nur, dass es nicht meins ist.
Ja. Was wir tatsächlich irgendwann mal aufgebracht haben, glaube ich, war niedlichen, also das Wort niedlichen.
Ja, als Verb.
Als Verb. Als aktiver Akt. Aktiv niedlich sein.
Genau, das ist glaube ich, durchaus etwas, was man für sich verinnerlichen kann, wenn man Geschichten in solchen Genres erzählen will oder wenn man so Figuren einbringt.
Ja.
Dann muss man ja nicht nur irgendwie eine Ästhetik beschreiben, sondern muss es hinkriegen, das als Stilmittel zu verwenden. Niedlichkeit.
Ja. Und die Frage ist, wie macht man das? Ich habe das starke Bedürfnis zu sagen, man muss den Reiz von Niedlichkeit verstehen, bevor man es effektiv replizieren kann.
Das heißt,
ich glaube, dass Leute, die mit Niedlichkeit überhaupt nichts anfangen können, auch nicht anfangen können, niedliche Sachen zu produzieren.
Also ich denke, bis zu einem gewissen Grad im Rollenspiel funktioniert das, wenn andere Leute sich das vorstellen können, dass es niedlich ist.
Mhm.
Und man sozusagen die Hilfe der Mitspielenden nimmt. Also man kann halt einfach aufs Kindchenschema reduzieren und die anderen Leute machen lassen.
Mhm.
Kann reichen, aber wenn man es eben aktiv einsetzen will, muss man schon ein eigenes Verständnis haben.
Ja, und es geht halt in erster Linie über Aussehen und Verhaltensweisen.
Genau.
Also ein niedliches Bild, das Kindchenschema am besten bei Tieren benutzt, wird in den meisten Fällen funktionieren, damit Dinge als niedlich wahrgenommen werden.
Ja, genau. Ja, bei Charakteren kann man es halt auch eben beschreiben. Es muss halt auch nicht nur immer, hier, es hat ein rundes Gesicht sein.
Und große runde Augen.
Genau, sondern man kann eben auch halt einfach bei der Kleidung von Charakteren Aspekte verwenden. Also sei es eben so ein rüschiger Stil.
Ja, oder macht Schleifchen und Dinge dran.
Genau. Ich denke, ein gutes niedlichen Beispiel, wenn ihr Critical Role guckt, wäre Jester als Charakter. Also ein blauer Tiefling, der sich also so ein rüschiges Kleid trägt und Lollis und sowas hat. Ist halt ein niedlichen Charakter.
Ja. Und wenn man wirklich in die Niedlichkeit sich reinlehnen möchte, muss man wahrscheinlich regulieren, wie drastisch Gewalt geschildert wird.
Gerade wenn man nicht nur eine Figur, sondern ein ganzes Szenario so gestalten will, dann ja, gibt es halt einige Sachen, die man nicht in der Drastik darstellen sollte.
Ja, weil das ist ein Bruch, von dem Jasmin eben geschildert hat, dass es nicht ihrs ist. Und der muss halt bewusst gemacht werden. Man kann halt nicht sagen, okay, wir spielen jetzt was voll Niedliches und dann baden unsere Charaktere im Blut. Da endet dann halt die Niedlichkeit.
Genau, ja, so trügerische Niedlichkeit ist halt, also, ja, kann man als Falle stellen halt, Wir kennen halt eine, die in unserer Runde, die Schneelaura, bei DSA ist halt so ein Vielfraß, der Menschen angreift.
Und dämonisch ist.
Genau, sehr, sehr niedlich findet. Also ein weißes Monsterwesen.
Ganz ehrlich, ich bin da voll bei ihr. Also wir zwei haben oft solche Ausrufe, oh, wie niedlich, zu Dingen, die, naja, eigentlich dämonisch oder sowas sein sollen, aber halt einfach putzig aussehen.
Genau, und den könnte man halt aktiv nutzen. Als Falle, wenn man eben ihm beschreibt, wie er da im Schnee sitzt und so, ach ja, hier, der scheint gar keine Angst vor Menschen zu haben, ich gehe mal hin und streichle ihn, dann springt er und beißt er in die Kehle. Das wäre halt dieses Niedlichkeit als Falle verwenden.
Genau. Und das kann man machen, warum nicht? Also, valide Einsatz von Mitteln.
Genau, es ist bis zu einem gewissen Grad ein Zielbruch. Wenn Niedlichkeit in dem Setting nicht bisher komplett durchgezogen wurde und halt überall niedliche, harmlose Dinge sind und greift halt eins davon an, dann ist es mehr ein Stilbruch, als wenn das Setting allgemein nicht auf Niedlichkeit ausgebaut ist, sondern ab und an kommen niedliche Dinge vor und diesmal war eins gefährlich.
Mhm. Ich meine, niedliche Tiere können halt auch gefährlich sein. Das, ich meine, ich finde Leoparden sehr, sehr niedlich.
Ja.
Die sehen so flauschig aus, ich will die kuscheln.
Ja, mit den großen Füßen.
Ja, es sind auch welche von den für Menschen gefährlichsten Tieren.
Für mich als Beispiel, als Medien, wo Niedlichkeit sehr effektiv verwendet wurde, aber auf eine Weise, die mir total unangenehm war, möchte ich Monstrous nennen. Das ist ein Comic. Wenn man es mag, eine Empfehlung. Es geht halt um ja halt Völkermord und Gleichschaltung und sowas. Mhm. Und da werden halt einige Charaktere sehr niedlich und kindlich dargestellt, aber ihm passieren sehr schreckliche Dinge. Und ich habe nach dem ersten Band nicht weitergelesen, weil ich das nicht ertragen habe.
Ja.
Weil, also die Darstellung von diesen Unschuldig hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich wollte halt die Gewalt, die ihnen angetan wird, da nicht sehen.
Mm. Das kann ich gut verstehen. Ich finde, es ist ein sehr großer Unterschied, ob niedliche Dinge selbst gefährlich sind.
Mhm.
Oder ob rundum niedliche Charaktere und Personen und Wesen in Situationen kommen, die für sie schrecklich sind.
Ja.
Das ist ein sehr großer Unterschied. Und mit dem einen kann ich sehr gut leben und bei dem anderen bin ich da auch so... Das kann sehr schnell grenzwertig werden.
Ja, wenn ich einen niedlichen Charakter spiele, wünsche ich mir normalerweise in der Absprache auch, dass die Story nicht zu Dark Fantasy wird oder dass dem Charakter jetzt nicht speziell ganz schreckliche Dinge passieren sollen.
Ja.
Und die Spielleitung halt nicht versucht, die Niedlichkeit zu brechen, die mitspielen. Oder zu zerbrechen, ist ein Charakter. Das
ja, genau. Also so, dass die Niedlichkeit mal Brüche bekommt, okay, aber den niedlichen Charakter mit Absicht kaputt machen, ist halt, das ist nicht, was man sich wünscht, wenn man einen niedlichen Charakter spielt.
Ja, es gibt auch noch creepy niedlich, würde ich sagen.
Ja, da bin ich großer Fan von. Ich glaube, bekannteste Beispiel wäre die Tim Burton-Ästhetik, die oft was Morbides, Düsteres hat und ein bisschen creepy, ins Creepy geht, aber gleichzeitig niedlich ist.
Ja.
Finde ich auch eine sehr coole Ästhetik, also creepy niedlich insgesamt. Und die gefällt mir sehr, sehr gut.
Gibt es auch Gothic Lolita, wo wir es...
Ja, genau, es gibt Gothic Lolita und ich finde, das ist einer der besten Teile von Lolita. Mode.
Genau, ansonsten, es gibt natürlich auch einige Genres, die mehr zur Niedlichkeit einladen im Rollenspiel, einige Handlungselemente.
Mhm.
Ich würde noch... Also niedliche Romanzen zum Beispiel. Das wird ja oft so, ja, das Paar ist voll niedlich, die sind voll niedlich zusammen.
Mhm.
Wie stelle ich sowas im Rollenspiel her?
Ich glaube, da kann man sich einfach eine Scheibe abschneiden von Romanzen in jugendfreien Filmen. Also eine Romanze muss nicht zwingend keusch sein, um niedlich sein zu können, aber das macht es einfacher.
Nicht den Fokus auf nur Sexualität setzen, eher erst die Beziehung dieser Figuren aufbauen.
Sexualität hintanzustellen.
Ja,
gar nicht unbedingt wegzulassen, aber halt...
Genau, es ist halt nicht die Lust, die diese Charakter treibt, oder hauptsächlich. Sondern es ist halt eine Dynamik, die sich zwischen ihnen entwickelt.
Genau, die mit unter anderem, man kann romantische Gesten nutzen, um Zuneigung zwischen den Figuren deutlich zu machen, aber auch einfach, ja eben die kleinen Gesten. Kleine und romantische Gesten sind, glaube ich, da sehr, sehr hilfreich. Einfach, wie Personen sich ansehen, beschreiben.
Genau, und einfach, dass sie gut miteinander harmonieren und zusammenpassen.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Ding, dass man halt nicht so eine konfliktbeladene Beziehung von, ey, warum sind die eigentlich zusammen?
Was wollen die voneinander?
Sondern eher so, wie cool, dass das bei denen so funktioniert. Und
wie schön harmonisch das ist.
Genau, Eifersuchtsdramen sind halt auch nicht niedlich.
Nee, Eifersucht ist einfach niemals niedlich.
Genau, und so Will They, Won't They Konflikte sind halt auch nicht unbedingt das... Also es kann halt, wenn so Screwball-Comedy-mäßiges aufbaut, kann das niedlich sein.
Mhm.
Aber es ist halt nicht notwendigerweise im Kern so.
Ja, also der Status der Beziehung sollte halt kein Konflikt sein.
Ja, genau, wahrscheinlich. Ja, wir haben schon niedliche Monster angesprochen. Mhm. Also halt die Schneelaura und so.
Wow.
Genau, ja, niedliche Geräusche sind auf jeden Fall, wie du Monster niedlich machst. Also offensichtlich die Optik oder das Verhalten von denen.
Ja, an dieser Stelle möchte ich einen lieben Gruß an Nora ausrichten, die es schafft, jedes Monster niedlich zu machen, egal ob das Absicht ist oder nicht.
Ja, bei DSA den Bär, also riesigen Bär, einfach ein Bär, der Leute angreift.
Ja, und er sollte, also die Beschreibung war, dass er laut, was war offensichtlich was Magisches, dass der Bär laut Zorn schreit, und sie hat versucht, es nachzumachen, und es kam Zorn, Zorn raus.
Ja.
Und wir dachten erst, das sei Absicht. Es war keine, hat sie nachher zugegeben.
Ja.
Es passiert ihr einfach manchmal, dass Dinge niedlicher rauskommen, als sie sollen.
Genau, ja. Aber es ist halt, wenn man jetzt ein niedliches Monster hat,
dann sind niedliche Geräusche auf jeden Fall sehr hilfreich.
Genau, warum will ich das denn bekämpfen? Aber ist das denn nicht einfach immer ein Feelbad-Moment, wenn ich dem niedlichen Monster wehtue?
Also ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wie creepy niedlich es ist. Je nachdem, was davon irgendwann überwiegt. Also Dinge können ja im ersten Moment super niedlich sein, aber sobald sie angreifen,
ja,
ist die Niedlichkeit gebrochen und dann kann man ihnen auch wehtun.
Mhm.
Ansonsten, es muss ja nicht immer Gewalt die einzige Lösung sein, um ein Monster zu bekämpfen.
Ja.
Aber da kann man auch einfach gucken, was die Gruppe so mag und wie Spielrunden damit umgehen wollen.
Ja, ich würde mal sagen, je niedlicher und relatable man so ein Monster gestaltet, umso mehr muss man darauf achten, dass es vielleicht auch Lösungen gibt, die nicht, wir hauen es mit dem Schwert sind.
Mhm.
Und dann eventuell auch nicht beschreiben, wie es leidet.
Ja.
Also man kann das sehr schnell, also man kann Kämpfe gegen Tiere, die es nicht besser wissen, oder einfach Tiere sind halt sehr schnell zu viel bei dem Moment machen. Das ist richtig in Anführungszeichen framed.
Mhm. Weswegen ich auch ein großer Fan davon bin, dass Tiere, die einen random angreifen, dass man die vertreiben kann, dass die fliehen, wenn sie merken, dass sie verlieren.
Allgemein kann man Kämpfe niedlich machen. Also jetzt richtig im Kämpfe im Sinne von Gewalt. Wir haben die gewaltfreie Lösung haben wir hinter uns, so geht das.
Ja, ich glaube, erfordert, dass es wenig Blut und offene Verletzungen gibt.
Ja.
Und von der Ästhetik, vom Stil würde ich sagen, habe ich da am ehesten Comics und Cartoons im Kopf. Viele Comics, die mit Niedlichkeit arbeiten, verzichten nicht auf Kämpfe und schaffen das Kämpfe niedlich aussehen zu lassen.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, wenn man so einzelne Charakter hat, dann kann man natürlich da Tollpatschigkeit reinbringen oder halt einfach irgendwie dann den, halt, wenn es ist, dass man seinen Hut mit der Schleife festhält.
Ja, ja. Also da kriegt man auf jeden Fall was rein. Ich glaube, ein Beispiel, das viele kennen, ist bei Avatar, Herr der Elemente. Einfach nur zu sagen, meine Kohlköpfe!
Genau, es gibt halt einfach einen Händler, dessen Wagen immer wieder umgeschmissen wird. Mhm. So ein wiederkehrender Charakter. Halt so, ja, solche Elemente.
Der arme, arme Mann.
Ja, genau. Da gibt es halt Appa, was halt so ein riesiges Racktier ist, das halt so, einfach so rumtapst.
Es ist super tapsig, es ist super lieb, es leckt alles ab. Seine Zunge ist aber so groß wie Menschen.
Ja.
Es ist im Kampf einfach super mächtig, weil es halt riesig groß ist.
Genau, es flauscht einfach Leute um oder steht im Weg.
Ja.
Das ist halt eine Art von Sachen, die man da machen kann. Und man kann auf die Gesamtästhetik achten. Also wenn alles ineinander greift und nicht einer halt in der schwarzen Rüstung, die vom Blut glänzt, dasteht. Und daneben ist irgendjemand niedlich und klappt seinen Regenschirm auf, um die Blutstropfen abzufangen.
Auch niedlich, aber
anders, als wenn alles so ist.
Genau. Kämpfe können, glaube ich, nur niedlich sein, wenn die Gesamtästhetik es erlaubt.
Genau, genau. Und sind halt nicht der, ich sag mal, nicht der Moment, wo Niedlichkeit wirklich scheint.
Mm.
Ja. Für Rollenspiele sind Illustrationen natürlich extrem hilfreich, Niedlichkeit herzustellen. Also
ich meine, im Rollenspiel braucht man im Zweifel nur Beschreibungen und nicht zwingend Illustrationen.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn man sie nutzt, können sie sehr einfach sein, um ein niedliches Mindset bei den anderen Personen im Raum direkt herzustellen.
Genau, und auch bei der Spielleitung. Wenn alle Illustrationen, wie gesagt, so eine Gesamtästhetik haben, dann bewegt man sich auch da drin.
Hm.
Da kann es auf jeden Fall stilprägend sein.
Mhm.
Lass mal über ein paar Rollenspiele reden, die in unserer Meinung nach Niedlichkeit durchaus ins Zentrum stellen und verwenden.
Ja.
Ich wollte mit Tim von Sephmia anfangen. Da spielst du so kleine hamsterige Pelzwesen. Das Ganze ist ein bisschen so inspiriert von der Gummibärenbande. Also die wohnen in versteckten Gebieten und erleben Abenteuer und retten die Welt und sowas. Oder ihre Gegend.
Mhm. Die Illustrationen sind auf jeden Fall mega niedlich.
Mhm.
Und was ich an dem Rollenspiel unabhängig von der Niedlichkeit großartig fand, also auch wenn die sehr niedlich war, war die Piktografie zur Kapitelanzeige. Du hast auf jeder Seite eine Anzeige mit einer kleinen Grafik, in welchem Kapitel du dich befindest, die sehr intuitiv ist.
Ja.
Also man kann es direkt erkennen anhand des kleinen Bildchens. Und das ist auch ein Reiter, wo die anderen Kapitel auch jeweils angezeigt sind, aber dann in blass.
Ja.
Also es ist sehr offensichtlich, es ist sehr praktisch.
Die niedlichen Bilder helfen auch sozusagen bei der Orientierung und dem Layout.
Also das finde ich layout-technisch finde ich das großartig, hat mich total überzeugt. Und niedlich war es auch noch.
Genau, ja. Mittlerweile gibt es ein paar Cameos von mich zum anderen Spielen, etwa Aces in Space. Seth baut da durchaus immer mal Erweiterungen mit Sachen ein, genau. es werden in dem Spiel Gefühle als deine Werte verwendet, das ist auch natürlich was, um die ins Zentrum zu rücken, anstatt jetzt irgendwie Fähigkeiten oder so.
Ja. Das hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen niedlichen Charme und wo ich minutenlang drüber gelacht habe, als ich das Ganze gesehen habe, war der Begriff der Fauchschule, den ich einfach so gut finde.
Wenn ihr das Spiel haben wollt, wir tun auf jeden Fall einen Link dazu in die Shownotes und Seth geht das gerade finanziell auch wirklich gar nicht so richtig gut. Also wenn ihr Wärme unterstützen wollt, dann gibt's auf jeden Fall Ko-fi. Und wenn ihr euch ein Spiel kauft, so, das ist eins, wo jeder Verkauf einen merklichen Unterschied im Leben des Erschaffenden macht.
Ja, und es ist wunderschön.
Wenn man ein niedliches Spiel in diesem Genre wollt, ist das auf jeden Fall etwas, wo wir auch eine Kaufempfehlung aussprechen.
Ja, das auch aus, ich sag mal, Lektorats- und selber schaffenden Sicht. Es ist wirklich sehr schön designt.
Genau. Dann als nächstes würde ich Golden Sky Stories in den Raum werfen. Da spielt man auch Tierchen, aber verschiedene japanische Tiergeister, die in so einem Pastoral Fantasy Ghibli-Ort den Menschen helfen.
Ja, also die Ghibli-Inspiration ist da auf jeden Fall spürbar und das ist offensichtlich ein japanisches Spiel, oder?
Das ist ein japanisches Spiel, es gibt eine englische Übersetzung.
Ja, und die Tiergeister sind entsprechend japanische Tiergeister, die halt entsprechend Fähigkeiten haben, die wie diese Tiergeister in der Mythologie haben. Das funktioniert sehr passend.
Genau, und die Regelmechaniken sind zum einen gewaltlos, also du kannst gar keine Gewaltlösung machen, spielmechanisch, sondern du gehst halt über Gefühle und sowas.
Welche Tierart du bist, ist mechanisch wichtig.
Ja.
Und niedlich.
Genau, es gibt halt Moves, also nicht exakt wie Power Play Apocalypse Moves, aber halt schon so, wenn in der Handlung was passiert, dann kriegst du Vorteile. Also.
Ja, es ist keine Gewalt möglich und es geht auch darum, niedliche Dinge zu tun und hilfreich zu sein. Die Tiergeister wollen Menschen helfen oder sich selbst helfen, das je nach Tierart. Aber es geht darum, hilfreich zu sein und niedliche Dinge zu tun. Das ist Kern des Ganzen.
Ja, für mich auf jeden Fall einer der großen Stärken sind die Moves pro Tierart. So.
Mhm.
Als Häschen kann man zum Beispiel seine Ohren hängen lassen und dann für Mitleid Vorteile bekommen.
Mhm. Ja, ja. Es gibt sehr, sehr niedliche Moves.
Genau. Dann Ryotama. Das ist eines von den Spielen, die Honobono sich auf die Flagge geschrieben haben. Auch ein japanisches, wo eine englische Übersetzung existiert. Da geht es um Reisen in einer Fantasy-Welt. Also das Prinzip ist eine Fantasy-Welt, wo alle Leute mal auf Reise gehen, so walzmäßig, einfach aus Herzensbildung und um erwachsen zu werden, gehst du auf Reisen. Und du spielst halt Charakter, die das tun. Und es gibt Drachen in dieser Welt, die sozusagen stärker werden, dadurch, dass sie Geschichten bekommen. Und deswegen begleitet so ein Drache die Reisenden. Durchaus heimlich, aber kann auch mal auftreten. Und die Spielleitung übernimmt halt diesen Drachen. Und der Drache hat auch eigene Fähigkeiten, mit denen die Story eingegriffen werden kann, damit sozusagen die Art Geschichte, von der dieser Drache lebt, besser passiert. Und das heißt, du suchst dir, indem du dir den Drachen aussuchst, auch aus, was für ein Genre, was für eine Geschichte du spielen willst. Und kriegst halt immer mehr Moves, während die Geschichte fortschreitet, um sozusagen auch das Genre zu unterstützen.
Mhm.
Und die Spieler haben eine direkte Figur, mit der sie interagieren können für die Spielleitung. Ich spiele ja gar nicht so gerne als Spielleitung einen eigenen Charakter, deswegen weiß ich nicht, wie sehr mir das gefallen würde, Ryotama zu leiten. Aber ich finde das Konzept erstmal interessant.
Ja, dass du als Spielleitung einen Charakter bekommst, der das Spiel mitdefiniert.
Genau.
Das ist ja nicht wie, wenn du einen, als Spielleiter einen NSC mitführst, der aber nicht relevant für die Story ist. Oder
genau, der ist. Avatar ist, ohne dass es dass er sich mechanisch von anderen unterscheidet. Sondern das sind dieser, der Drache kämpft auch nicht mit, er reißt zwar mit, aber würfelt halt nicht, sondern es ist nicht der Konflikt, sondern es ist halt einfach eine. Ja,
er ist Teil der Welt und Teil dessen, was die Welt beeinflusst.
Genau, und ansonsten gibt es da halt auch einfach, ja, natürlich cute Illustrationen und cute Konzepte wie Neko-Goblins. Das sind halt so katzige Goblins, die übrigens im Kampf, die haben alle so einen Tonkuck auf dem Kopf.
Mhm.
Wenn man den runterschlägt, haben sie auch verloren.
Ja, also man muss sie nicht verletzen.
Genau, das
ist hilfreich, weil sie sehr niedlich sind.
Genau, dann gibt es halt sowas wie Gobroaches, das sind ja praktisch große Kakerlaken, die Sachen dreckig machen wollen. Das sind halt andere Konflikte als ich möchte dich auffressen.
Ja.
Obwohl es auch ordentlich Drachen im Spiel gibt, also jede Menge.
Und was halt auch was Besonderes ist, es geht eben um Reisen. Das heißt, das ist tatsächlich auch regelmechanisch Kern des Ganzen und ist halt auch so herausfordernd wie Kämpfer.
Genau, das Ganze ist, ich würde schon sagen, ein bisschen oldschool, aber auf eine, ich sage auch japanische Art oldschool. Und es erinnert, also die Kämpfe erinnern ein bisschen an so Japano-RPG-Kämpfe, wo du die Figuren halt einfach in Zonen aufstellst. Du hast halt praktisch die Frontline und dann die Leute hinten stehen. Also diese Art von Kampfaufbau.
Mhm. Es ist halt auch insgesamt so 80er, 90er Jahre Manga-Style.
Ja.
Und greift das Ganze ästhetisch und mechanisch auf.
Genau, also vermittelt auch nicht so, dass so eine Nostalgie von das Handbuch von einem alten Computerspiel oder sowas hat. Also die Art von Nostalgie hat es auf jeden Fall. Das ist halt auch eine, die wir, sagen wir, am Westen, wenn wir solche Spiele gespielt haben, haben, also als Fantastikmedium von damals.
Ja. Du hast noch Clover auf die Liste gesetzt. Mehr Slice of Life wird es in unserer Liste, glaube ich, nicht.
Das ist sehr Slice of Life. Das ist halt ein Spiel, wo du den Tag von so einem kleinen Mädchen, das in so Kindergartenalter mit ihren Freunden spielst. Und das Spiel ist halt hauptsächlich einfach Spielanreize, wie man sowas gestalten kann. Ist halt einfach komplett auf Holzness gestaltet.
Mhm. Ist auch so ein Manga-Style auf jeden Fall.
Ja, von Illus und ja, einfach Kindheitserzählung. Die schwarze Katze haben wir in unserer Jellicle Podcast-Folge schon erwähnt, aber verdient auf jeden Fall auch hier eine Erwähnung. Geht zum sapiente Katzen in Aventurien, der Welt des schwarzen Auges.
Genau, die tragen Kleidung und erleben Abenteuer. Es gibt Illustrationen, die super niedlich sind. Also das Spiel ist halt nicht in sich niedlich.
Also es ist nicht komplett auf Niedlichkeit getrimmt, abgesehen genau. davon, dass es ein Spiel ist, wo man sapiente Katzen spielt.
Genau. Man muss halt auch bedenken, Katzen sind im Verhalten oft eher eigensüchtig und nicht unbedingt nett. Wenn es keine Katzen wären, sondern Menschen, die man so spielen würde, dann wäre das gar nicht so niedlich.
Genau.
Aber dadurch, dass es Katzen sind, wird es niedlich. Oder kann es niedlich werden.
Sich gut direkt daran anschließt, natürlich Mausgard, auf dem Comic basierend. Da spielt man sapiente Mäuse, die halt so ein Wildnisleben und ihre eigene mittelalterliche Technik-Level-Kultur haben.
Yeah.
Was sind halt Mäuse. Sind einfach noch so groß wie Mäuse und haben auch dieselben Fressfeinde wie Mäuse, dass sie sich verteidigen. Also sie sehen niedlich aus, aber ihre Welt ist halt eine ziemlich gefährliche. Also jede Eule ist halt direkt ein Drachenkampf.
Ja, ist ein sehr schönes Spiel. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal erwähnt. Und ja.
Ja, niedlich, aber gefährlich ist die Welt da.
Mhm. Aber wo wir haben schon wieder jetzt zum zweiten Mal Drachen erwähnt.
Mhm.
Wir haben noch mehr Drachen.
Mhm. Ja, Epilion.
Mhm. Der Pitch ist so großartig. Ein Coming-of-Age-Drachenspiel. Du spielst Babydrachen, die erwachsen werden.
Genau, in der Fantasy-Welt sich orientieren müssen. Das Ganze ist Powerful Apocalypse, entsprechend halt Moves, die dich in diesem niedlichen Coming-of-Age-Genre unterstützen.
Mhm. Illustrationen sind so westlicher Comic-Stil.
Ja, auch ganz erbaulich.
Ja, und ich war nach du spielst Babydrachen, die erwachsen werden, eigentlich überzeugt. Mein Level an Niedlichkeit.
Genau, dann haben wir einen HörerInnen-Vorschlag mit Magical Pets. Das ist Lasers and Feelings Hack, also einfach schon sehr, sehr einfache Grundregeln.
Genau, Lasers and Feelings besteht aus, ich glaube, zwei DIN A4 Seiten.
Genau, zwei Tributen. Und ähnlich ist Magical Pets auch.
Mhm.
Ja. Und ja, man spielt Familiare, also die magischen Haustiere an der Zauberschule oder so, die halt magische Haustierprobleme lösen.
Mhm. Also, ja. Absolut wholesomeness. Und mega einfach als von den Spielregeln.
Ja. Gutes Spiel für zwischendurch.
Mhm.
Was wir noch erwähnen sollten, ist Tales of Equestria. Das ist einfach das Rollenspiel zu My Little Pony. Wenn wir Bronies schon für ihren Beitrag zur Niedlichkeitskultur aus einen Shoutout geben, dann auch dem Rollenspiel.
Ganz genau.
Ich habe letztens auch gegen den My Little Pony Magic Deck gespielt, weil es gab da ein paar Crossover-Karten.
Sehr schön. War es niedlich?
Das Spiel, ja. Das Deck war auch ganz niedlich so. Gab vier Karten, wo man sich aussuchen kann, ob jemand sein Freund ist.
Super.
Dann gibt's halt natürlich auch creepy niedlich Spiele.
Aha. Wir haben da eines auch schon recht begeistert gespielt. Das heißt Monsters and Other Childish Things.
Genau, da ist man halt ein Kind, das einen Monster als Freund hat.
Mhm. Und man bekommt Wert für beide. Also das ist definitiv creepy cute. Was wir gespielt hatten, war das ein Zusatzbuch davon.
Genau. Dreadful Secrets of Candlewick Manor.
Mhm.
Das ist auch eins meiner liebsten Quellenbücher für irgendein Rollenspiel. Und ja, du kriegst halt so ein leichtes Burton angehauchtes oder die X-Men-Schule in einer Lovecraft-Welt oder was auch immer Gefühl. Mhm. Halt creepy Kinder in so einer morbiden, niedlichen, Edward Gorey angehauchten Umgebung mit sehr, sehr vielen, ich sag mal, ein bisschen obskuren, exaltierten NSC, die man treffen kann. Und das, ja, es hat einen morbiden Charme und man kann Monster kennenlernen und befreunden.
Ja. Erwachsene können das nicht. So.
Genau.
Die können die Monster nur kennenlernen, aber nicht befreunden.
Genau. Dann würde ich mal Dracolola ins Spiel werfen. Da spielt man Monsterkinder, die Monsterkinder-Abenteuer erleben.
Mhm.
So ein bisschen wie Clover, würde ich sagen.
Nur mit Monstern?
Ja, genau.
Mhm. Gab es in den letzten Jahren vieles in Filmrichtung, also an Kinderfilm tatsächlich, yeah, in die Richtung.
Genau, ich würde noch Wonder Home als Abschluss unserer Spiele, die komplett auf Niedlichkeit oder auf Wholesomeness gesetzt sind, weil das Ding ist halt Pastoral Fantasy Ding. Ich weiß nicht, ob es absichtlich Ghibli-Core ist, aber es ist auf jeden Fall eins, das durch Reisen und die Natur erleben Veränderungen in den Charakter hervorruft und Reise auch als Charakterentwicklung und so in den Mittelpunkt stellt. Aber man spielt halt niedliche Tierwesen, die gewaltarm durch eine Welt gehen und Landschaftsmomente erleben und sowas. Also du kannst halt eine Spitzmaus sein, die eine Hummel als Haustier hat, aber du hast halt trotzdem vielleicht einen internen Charakterkonflikt, den du durch deine Reise löst.
Mhm.
Das Ding ist optional mit oder ohne Spielleitung und basiert auf dem Belonging-Outside-Belonging-System. Ist ziemlich würfellos, aber du kannst dich sozusagen durch Moves selbst in Schwierigkeiten bringen.
Mhm.
Du kannst halt einen Move machen, wo du dich in Schwierigkeiten bringst, dann kriegst du einen Punkt, den du später ausgeben kannst, um gut dazustehen. Genau. Ja.
Mhm.
Also sehr auch für den Spieler in den getragenen Spieldynamik.
Ja.
Und die Illustrationen sind niedlich.
Ich glaube, die Illustrationen sind niedlich, trifft auf alle Spiele zu, die wir gerade genannt haben.
Mhm.
Ich glaube, Magical Pets hat nicht viele, aber sonst.
Auch die eine ist niedlich.
Genau, die eine, die es hat, ist niedlich. So.
Ja. Genau, aber ja, es gibt ja halt jede Menge Spiele, die nicht auf Niedlichkeit getrimmt sind.
Die aber durchaus Dinge enthalten.
Genau.
Ich meine, wir hatten ja bei DSA eben schon den Schneelaucher angerissen.
Genau.
Das Schwarze Auge ist eine sehr umfangreiche Welt mit sehr vielen Illustrationen, mit sehr vielen Möglichkeiten, auf welche Weise man es spielt. Natürlich enthält es auch Niedlichkeit.
Genau. Die Illustrationen scheuen halt auch nicht von Niedlichkeit zurück.
Mhm.
Es gibt welche, die einfach da exakt dafür gezeichnet sind und auch funktionieren. Und es gibt zwar Regeln für Kampf, aber da ich das Schwarze Auge halt sehr simulationistisch auftritt und einen breiten Regelunterbau hat, hast du auch eben genauso detaillierte Regelmöglichkeiten für gewaltlose Konflikte und Konfliktlösungen und gewaltlose Handlungen. Also es kann eben halt genauso spannend sein, etwas zu bauen.
Ja, und du kannst ein ganzes Abenteuer nur Slice of Life machen, gar kein Problem.
Ja, es gibt genug Weltbeschreibung, um Slice of Life eben sich wirklich anfühlen zu lassen wie einen Alltag. Wie eine Realität, wo du die Zeitung lesen kannst und dann weißt, was drin ist und so. Und es gibt zum Beispiel ein ganzes Buch Aventurische Tiergefährten, wo nur Haustiere drin vorkommen.
Mhm.
Ist einfach ein komplettes Buch über wie können meine SpielerInnen, wie kann ich als Charakter Haustiere haben und was für Haustiere gibt es zur Auswahl und welche Persönlichkeiten haben die unterschiedlichen Hunderassen in Aventurien.
Ja, und Pferderassen und Katzenrassen. Und es ist wundervoll. Unter anderem in diesem Buch aber auch über alle Bücher verteilt. Es gibt immer wieder auch Illustrationen, die absolut niedlich sind. Schneelauer zum Beispiel.
Ja. Genau, ich würde dann als nächstes Starfinder in den Raum werfen.
Mhm.
Nicht nur, weil ich da auch Redakteurin war, nein, sondern es ist halt eben also vom Grundstil, von der Ästhetik, ist halt so ein modernes Sci-Fantasy-Computerspiel.
Mehr so Badass.
Ja, du hast an Mass Effect gedacht, dass du es
genau, ich. Also Starfinder greift überall rein. Also ich habe durchgeblättert und wir haben mehrere Bände durchgeblättert und es hat sehr viel Mass Effect Ästhetik, aber man hat auch sehr viele andere Ästhetiken einfach wiedergefunden. Also es ist wenn man irgendwo in Sci-Fi-Ästhetik was mag, man findet Starfinder bestimmt was wieder.
Genau, es lebt den Genre-Mix von Science-Fiction und Fantasy auch.
Also,
gut, Star Wars hat auch mit Ewoks und Yodas und Fox hat auch ständig niedliche Viecher. Und ähnlich taucht bei Starfinder halt auch immer wieder was Niedliches auf.
Also es gibt super niedliche Wesen und Charaktere, die einfach eingestreut sind mittendrin. Da ist auf einer Seite die gruselig aussehende Insektenrasse und auf der nächsten hast du dann, keine Ahnung, niedliche Nagerrasse.
So ein Rattenvolk ist halt einer der Kern-PCs, die du spielen kannst.
Mhm.
Und ja, wie bei den Paizo-Spielen oft gibt es halt die Maskottchen. Das sind in diesem Fall die Skittermander. Das sind so pelzige, achtarmige Viecher, die sehr höflich sind und allen helfen wollen.
Und auch ziemlich cute.
Genau, die wurden mal kolonisiert, aber sie haben gesagt, wir helfen jetzt einfach unseren Gästen. Und haben das verstehen, dass sie kolonisiert sind. Mhm. So, die tun denen einfach einen Gefallen, weil sie nett sind.
Ja.
Ja, solche halt. Bei Barspider gibt es halt so creepy, zerstörerisch niedliche Goblins.
Mm.
Und genau, so dieses Maskottchen-Ding kann Paizo ziemlich gut. Und noch um Indie zu werden, Masks, Pop by the Apocalypse Teenager-Superhelden-Spiel.
Ja, es ist im modernen westlichen Comic-Stil, würde ich sagen.
Genau.
Und weil es ist ein Teenager, da ist auch noch viel Niedlichkeit drin. Also ich finde die Illustrationen auch relativ niedlich. Manche Moves können niedlich sein.
Die Illustrationen sind halt echt auf so einer, das wäre auch für Teenager lesbar, als Comic-Ebene und wenig gewaltsam.
Mhm. Ja. Und so spielt es sich auch. Also ich fand das Spielgefühl war durchaus so eine Superhelden-Serie für Teenager.
Das ist das Genre, was es machen soll, das ist das Genre, was
und
es kann.
Das kann es und es hat eben auch immer niedliche Momente.
Ja, genau wie man sich bei Dreadful Secrets halt vorstellen könnte, dass das ein Tim Burton-Film wäre, was wir gespielt haben. Und bei Golden Sky Stories kannst du dir halt vorstellen, das wäre
ein Ghibli-Film.
Genau. Und bei Starfinder ist es halt so, okay, das ist das niedliche tiefste Merchandise.
Mhm.
Genau, aber wenn wir halt über Rollenspiel reden, ist Mainstream-Rollenspiel darauf ausgerichtet, niedlich oder gar wholesome zu sein? Also ich glaube, wholesome ist mehr das Problem.
Mhm. Es kommt halt immer drauf an. Je mehr Gewalt die einzige mechanische Interaktion mit der Welt ist, umso weniger ist es wholesome.
Genau, das ist von sich aus ist halt, wenn gewaltsame Konflikte so essentiell sind, damit das Spiel funktioniert, dann wird es halt nie wirklich so, das ist ein reiner guter Moment sein.
Ja, also die Ästhetik kann es durchaus haben.
Ja.
Aber mechanisch braucht es halt was anderes als gewaltsame Konfliktlösungen, um die Wholesomeness zumindest zu erreichen. Niedlich kann es auf jeden Fall sein.
Genau. Und ja, sowas wie Moves ist halt oft besser geeignet, Niedlichkeit zu schaffen, weil es eben eine Handlung vorgibt, anstatt jetzt einfach eine reine Mechanik. Also wenn du irgendwie einen Move hast, wenn du hier tollpatschig bei was hilfst, dann gibt es irgendwie Bonus. Aber du fällst hier bei tollpatschig, ist halt was anderes als, ja, ich habe einen schlechten Wert in Mechanik, aber ich helfe dir trotzdem mit Würfel drauf.
Ja, also man kann es natürlich auch kombinieren, das geht immer.
Klar.
Aber bei Moves, es wird oft passender.
Genau, es ist halt nicht so ein Erfolg-Misserfolg-Ding, was halt oft für Niedlichkeit gar nicht so, also niedliche Charakter müssen nicht immer super kompetent sein.
Mhm. Aber ich sag mal so, Moves können aus sich heraus Niedlichkeit ins Spiel bringen und bewirken. Bei reinen Werten zum Würfeln, das heißt nicht, dass sie schlechter dafür geeignet sind, aber man muss es im Prinzip obendrauf packen.
Genau, du musst es selber machen.
Es ist nicht in dem Wert integriert.
Genau, nichts hält dich an, das so zu beschreiben, außer deinem eigenen Bedürfnis, es so zu beschreiben.
Genau. Und in den Moves kannst du es halt direkt einbringen. Du liest den Move und hast direkt eine niedliche Assoziation.
Genau.
Es können Werte schlechter. Andererseits, wenn du Gefühle zu Werten machst, ist es halt auch wieder was anderes.
Genau. Dann ist halt, warum würfel ich? Was passiert hier eigentlich? Ist dann eine andere Frage.
Ja, aber wenn du so die klassischen Werte hast von Stats, ich habe Klugheit und Stärke, da muss man die Niedlichkeit zusätzlich drauf tun und hat sie nicht direkt integriert.
Ja. Hatten wir schon niedliche Charakter in klassischen Systemen? Also wie erfolgreich waren wir da?
Ganz, ganz klar. Bei dir fallen mir direkt mehrere ein. Ich glaube, ich hatte ein paar weniger, aber auch. Der letzte Charakter, den du in meiner Gegenwart gespielt hast, war schon ziemlich niedlich.
Ja, ich habe Popo, den Rabbit Folk Paladin für D&D gespielt. Also tatsächlich ein kampfbasiertes System. Ich glaube, der war niedlich genug.
Auf jeden Fall. Also halt so ein ich glaube, so halber Meter bis Meter großes Kaninchen.
Ja, genau, so ein Kaninchen, großes Kaninchen.
Eher so deutscher Riese als Zwergkaninchen, aber schon Kaninchen groß.
Genau, halt auf aufrecht gehen mit als Paladin, mit einer Rüstung und einem Schild und einem Schwert und dann halt mal mit dem Schild hervorgucken und schnüffeln, mit den Ohren rüber gucken und rumhüpfen und sowas. Das war halt, also das Rabbit Folk, das war halt im Spieltest gerade bei D&D und ich wollte das dann tatsächlich spieltesten, weil ich es mich abgeholt habe als Konzept. Natürlich ist es auch ein bisschen an Wirklichkeit gebaut, dass man den Kampf hüpfen kann und sowas oder mit taktischen Bewegung und ja. Aber da habe ich mir halt auch gewünscht, dass es nicht dafür zu sehen wird, was wir spielen.
Ja, zu Recht. Und es war sehr erfolgreich, würde ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und das Kaninchen war sehr niedlich.
Genau.
Und alles hat gepasst.
Genau, das Szenario war auch mehr märchenhaft. Und wir haben auch zum Beispiel gegen den Troll gekämpft, ohne ihn zu töten oder so. Sondern wir haben den halt mit Umgebungseffekten und hin und her locken und erschöpfen dazu gebracht, dass er aufgehört hat zu kämpfen.
Ja. Mir fällt in erster Linie eine ein, Sherezaya, meine tollpatschige, unkonzentrierte Feuermagierin, die war halt, ich meine, Feuer ist halt sehr...
Impulsiv.
Das war sie auch. Die war sehr emotional, schnell verliebt. Nicht so die Lehrbuchperson, aber eine relativ mächtige Magierin, die halt aber eigentlich vom Wesen her eher eine, jetzt so klassisch DSA, eher Hexe gewesen wäre, wenn man es pitcht. Sie hat halt eine Ausbildung als Magierin bekommen und das Beste daraus gemacht. Die war dadurch, dass sie eben tollpatschig und ein bisschen gedankenlos und impulsiv war, schon auch oft sehr niedlich. Also auch ihr ständig eine neue Flamme haben.
Mhm.
Ne?
Ja, das ja, ist einfach mehr so, ich sag mal, so Manga-Nebencharakter niedlich.
Genau. Und das hat soweit ganz gut funktioniert, aber tatsächlich eher einer der wenigeren Charaktere, die ich in die Niedlichkeit werfe.
Ja, ich würde meine Bardin Viala noch in den Raum setzen, sei eine, die ich vor meiner Transition gespielt habe und mir da halt auch ein Outlet gegeben hat, sagen wir, niedlich zu agieren.
Klimperdi-klimp.
Genau, ihr habt viele Glöckchen aneinander, die sie Bretty rumklimpert und spielt Musikinstrumente und hat einen positiven Ausblick aufs Leben.
Jo, die ist auf jeden Fall sehr niedlich.
Genau. Niedliche NSCs gibt es natürlich auch in Vielzahl. Das Publikum hat oft Tiere genannt. Ja, gibt es einige, die wir da hatten. Also der Hütehund von Dennis Weig sollten wir...
auf jeden Fall erwähnen, der war großartig.
Genau, der Gedanke, seine Spielgruppe hat einen Biestinger getroffen, der einen coolen Hut getragen hat, haben sie gefragt, wo hast du den Hut her? Dann hat dieser Biestinger, das sind halt bei DSA so Feenwesen, die wie Tiere aussehen, aber irgendwie intelligente, also sapiente Tiere. Der hat dann gesagt, natürlich vom Hütehund, das ist halt so ein Hund, der einen großen Stab mit Hüte auf dem Kopf trägt, man kann einen Hüte von ihm kaufen.
Ja, und
das ist ein dummes Wortspiel.
Sehr dummes Wortspiel und sehr großartig. Das fand ich sehr gut. In einer meiner Spielrunden, Michaela und Marian, gab es den guten Otter-General, den wir auch auf keinen Fall unerwähnt lassen können.
Das war auch so, wir sind DSA-Tierwesen.
Genau, auch so ein DSA-Biestinger, glaube ich, auch. Und der war zwischendurch creepy niedlich, auf jeden Fall. Der hat eine Armee von Eichhörnchen und Wölfen befehligt. Also das war jetzt nicht, dass der nur rumgeniedlicht hat. Der hat halt auch den Überfall auf böse Menschen befehligt und das war durchaus nicht gewaltarm.
Ja, es ist Hexenvertraute und Haustiere und so geht natürlich auch mal bei DSA. Sie hatten mal Marsha, das war so ein riesiger, pelziger Hund. Es gibt halt, ich glaube, jede Runde hat dann irgendein Tier, das mit rumgelaufen. Das bringt halt oft die Niedlichkeit rein.
Ja.
Und das, also Tiere sind halt auch offensichtlich niedlich.
Sie haben oft Kindchenschema und Pelz.
Genau. Kinder haben immer noch Kindchenschema, da geht das leicht bei anderen, also ich glaube, es wird uns oft als Beispiel genannt, weil ihre Niedlichkeit so offensichtlich ist.
Ja, bei Menschen und anderen sapienten Wesen hast du halt, wenn die nicht tierhaft aussehen, hast du eher das Problem, dass du es erklären musst, was daran niedlich ist.
Genau. Und das geht auch, aber ja, da gibt es einige. Was ich auch mit Wholesome verbinden würde, wäre ein Happy End.
Ja, auf jeden Fall. Also, damit eine Geschichte Wholesome sein kann, muss das Ende halt freundlich sein.
Ja, es muss irgendwie gut ausgehen, oder? Halt, also Slice of Life braucht halt auch kein Ende unbedingt so.
Ja, oder wenn jetzt niedliche NSC kurz auftreten, dann ist das halt kein Ende, sondern eine kurze Begegnung.
Genau.
Es braucht halt einfach gar kein End. Aber wenn es tatsächlich eine niedliche Geschichte sein soll, die länger ist oder auch einfach nur ein größerer Abschnitt ist, dann braucht es halt ein Happy End. Also eine niedliche Geschichte kann nicht auf einem schlechten Ende enden, wenn sie niedlich sein soll.
Genau, also melancholisch geht vielleicht, aber halt nicht wirklich schlecht.
Ja. Wenn man so eine niedliche Figur hat, einen niedlichen Charakter, dann erwartet man ja, also erwartet man nicht wirklich, aber dann ist es halt schon wholesomer oder mehr niedlich, wenn auch die Figur einen Happy End bekommt.
Genau, ja. So die Frage halt, ist wholesome naiv? Hm. Hat etwas weniger Tiefe, weil es niedlich ist oder eine friedliche Stimmung verbreitet oder der Konflikt auf eine friedliche Weise gelöst wird?
Also A, nein. B, Naivität ist halt immer so, Naivität muss ja nicht zwingend weniger Tiefe sein. Ich würde sogar sagen, dass selbst Naivität mehr Tiefe haben kann als, naja, nur eine aufs Maul hauen Story.
Auf jeden Fall. Und also ich gehe halt, auch wenn ich weiß, dass nicht alle Konflikte sich sozusagen durch Kompromiss und Nettigkeit lösen lassen, nicht davon aus, dass halt die düstere Form immer die realistischere ist, dass halt alles...
Oder die tiefgründigere.
Ja, die tiefgehende, dass es intellektuell mehr durchdacht ist. Ja, dass Gewalt halt immer die Lösung sein kann, die einzige, die da ist.
Ja.
Ich würde es nicht sagen, auch zum Beispiel genauso naiv, dass wir schlagen das Problem mit einem Schwert und dann...
Dann ist das Problem weg.
Genau, ist die Welt eine bessere.
Mhm.
Das ist halt auch nicht.
Ja, das ist halt eine andere Form von Naivität.
Genau, und ich sehe halt zum einen Naivität nicht als was Schlechtes, wenn man es gerade für die Geschichte annimmt. Also wenn man... Oder auch einfach als Modus nicht über diese ganzen Probleme nachdenkt, mal für einen Moment.
Mhm.
Das ist absolut okay, aber wholesome muss eben nicht naiv sein. Es kann eben auch utopisch sein oder eine Vision angeben. Also man muss halt nicht von so einem kapitalistischen Realismus reden, also wo man davon ausgeht, dass Kapitalismus die einzige Form von Gesellschaft ist.
Ja, ja.
Und man es halt einfach annimmt als Norm. Man kann auch andere Gedankenmodelle mal entwickeln.
Und ja, dann ist es halt nicht unbedingt naiv, alles Schlechte aus unserer Welt nicht abzubilden, sondern das kann auch einfach eine Kunstform sein.
Genau, es kann ein bewusstes Statement sein.
Ja, und es sagt halt auch vor allem nichts über die Erschaffer aus. Die Personen, die wholesome Dinge erschaffen, sind, glaube ich, in keinster Weise naiv oder es ist das Einzige, was sie können. Das ist halt Blödsinn.
Ja. Also, nur weil die Geschichte, wenn die Geschichte gut ausgehen lässt oder so.
Ja, genau, das sagt halt nichts über irgendeine Naivität oder unreflektierte der schaffenden Person aus, sondern eher im weitläufigsten Fall was darüber, wie sehr diese Person sich etwas wünscht. Also sich wünscht, dass Teile von Geschichten gut ausgehen.
Ja, oder einfach diese Geschichte erzählen will.
Ja.
Also Miyazaki ist durchaus ein Mensch, der viel Weltschmerz hat und darüber redet.
Mhm.
Aber seine Geschichten sehen halt nicht immer so aus. Die sind zwar melancholisch, aber eben haben wholesome Momente und so.
Ja.
Und Schönheit in seiner Kunst zu schaffen, ist halt kein Zeichen davon, dass man nicht sieht, dass die Welt nicht in allen Punkten schön ist.
Ja. Und auf ein Ziel zu schreiben, also etwas bewusst schön und wholesome zu machen oder so zu spielen als Rollenspieler, ist halt eine Fähigkeit. Das kann man lernen und ausbauen, das ist halt auch eine Qualität.
Genau, es ist nichts, was Abwertung verdient, dieses Ziel zu erreichen. Also ich persönlich habe in meinem Leben, glaube ich, mehr niedliche Elemente als in meiner Kunst.
Das ist, glaube ich, bei mir auch so.
Also ich würde sagen, schon ein paar wholesome Elemente oder ich sage eher hoffnungsvolle Elemente baue ich gerne ein in auch DSA-Abenteuer und so etwas. Also
ja, gerne mal niedliche Momente auch.
Ja.
Aber so direkt wholesome fürs Ganze ist nicht, was ich erschaffe, weder bei Abenteuern noch bei sonstigen Texten, die ich verfasse.
Findest du halt Niedlichkeit schwer zu schreiben?
Ich glaube, es ist eher eine Typsache. Also ich glaube, dass es für manche Leute einfacher ist und für andere Leute schwerer.
Ich glaube, es ist aber auch ein Modus, den man lernen kann.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch ein Modus, den man eben annehmen muss. Und nur wenn man den annimmt, kann man so schreiben.
Genau, das braucht halt auch ein Publikum, das es annimmt. Also ein Rollenspiel, eine Mitspielende dann schafft.
Ja.
Also du kannst es nur mit Leuten spielen, die es auch zulassen. Also eine einzige Person kann, wie bei anderen Stimmungen, also Horror zum Beispiel, wo man wenn man sich da in die Angst reinspielt. Genauso kann einzige Person eine Horrorstimmung kaputt machen, wenn immer die zynischen Kommentare kommen.
Ja, also genau. Beim Horror eine Person dabei, die durchgehend ja, dumme Sprüche reißt, das sich zulässt.
Genau, versucht die Stimmung zu brechen. Also das kann natürlich auch ein natürlicher
Reflex sein.
Ja, genau. Das, was versucht, die Spannung so abzubauen.
Genau, wir gehen gar nicht mal von Böswilligkeit auf, dass man das, was man eigentlich eingegangen ist als Konzept, macht ja Rollenspiel absichtlich. Genau. Und dass man da gar nicht mit Absicht das kaputt macht, sondern einfach, dass man den Reflex hat, als auf sowas zwischendurch einzubringen, um es für sich selbst leichter zu machen.
Ja, mit Zynismus zu reagieren.
Ja, manche Konzepte kann es einfach kaputt machen und Niedlichkeit ist wholesome, das ist eins davon.
Es kann ein Zeichen sein, dass das gerade sogar sehr gut funktioniert, aber dann, wenn man in der spielenden Position ist, wo man spürt, okay, ich könnte jetzt den Witz machen, um das zu brechen, eventuell halt nicht. Sowohl für Horror als auch eben für, wenn man irgendwie Gefühle in so einem Spiel entwickelt, dann
vielleicht einfach versuchen anzunehmen und nicht, und dem Reflex nicht nachzugeben. Ich, für mich selber ist das manchmal mega schwer. Also ich bin durchaus die Person, die sowohl in der Realität als auch im Rollenspiel in Situationen, die sehr emotional sind, mit Zynismus, Sarkasmus oder lustigen Witzen reagiert.
Ja.
Das ist in der Realität teilweise unglaublich hilfreich. Denn wenn schlimme Dinge in meinem Leben passieren, ist eine meiner ersten Reaktionen, Witze darüber zu machen. Und das hilft oft anderen Leuten in meiner Umgebung, damit umzugehen.
Ja.
Und die Leute wissen auch, dass ich auf Witze über die Situation gut reagiere. Und das macht vieles im Leben einfacher. Aber das kann eben, wenn man in einem Rollenspiel gerade die Emotionen zulassen möchte, natürlich hinderlich für die anderen sein.
Da spielen wahrscheinlich auch wieder die ganzen Gender-Rollen rein. Also Niedlichkeit zulassen ist vielleicht für, ich sag, männlich sozialisierte Leute oder eine Gruppe, die von männlich sozialisierten Leuten dominiert wird.
Mhm.
Schwieriger.
Das kann gut sein.
Weil es
in meinem Bekanntenkreis wäre es mir jetzt noch nicht so aufgefallen.
Ja, in meiner Runde wird es auch sehr dankbar angenommen. Wir spielen gerade DSA-mäßig eine Albernia-Kampagne. Da kommen halt viele Feenwesen vor, die auch niedliche Aspekte haben. Und das wird gut angenommen, auch wenn ich die einzige Frau in der Runde bin. Aber
ich glaube, dass tatsächlich sehr viele männlich sozialisierte Personen das sehr gut annehmen können, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen in diesem Rahmen die Erlaubnis zugegeben wird.
Ja, wenn eben kein Spott darauf wartet.
Genau, und das ist doch eine an sich schöne Sache.
Genau. Ja, für mich ist Niedlichkeit auch durchaus ein Transition-Goal, also niedlich zu sein oder so wahrgenommen zu werden.
Das kann ich jetzt, wo ich über den Punkt raus bin, dass man mich, sobald ich niedliche Dinge tue, für minderjährig hält, sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Da bin ich da komplett bei dir.
Ja, es gibt natürlich auch eine toxische Niedlichkeit. So.
Das, ja.
Dass man halt Frauen, gerade Menschen, die eher klein sind, halt sozusagen in eine niedliche Ecke drängt und von ihnen keine Tiefe erwartet oder sogar das sanktioniert.
Ja, also spätestens, wenn ich die niedliche Richtung bei mir betone, passiert das ganz schnell, dass ich nicht mehr ernst genommen werde von Leuten.
Ja.
Also das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich habe einen eher derben Humor und mache gerne auch sehr, sehr düstere und fiese Sprüche und sehr sarkastische Sprüche. Und dass ich das zum Teil mehr in den Vordergrund kehre, wenn ich ernst genommen werden will. Also wenn ich in der Umgebung bin von Leuten, bei denen ich mir nicht sicher sein kann, dass ich weiterhin ernst genommen werde, wenn ich Niedlichkeit in den Vordergrund stelle, stelle ich eben andere Seiten in den Vordergrund.
Ja, ja.
Einfach, weil ich es mein Leben lang kenne, dass es sehr schnell passiert, dass Leute anfangen, mich zu verniedlichen gegen meinen Willen.
Das ist natürlich ist unangenehm.
Das ist sehr unangenehm.
Genau. Und ich glaube, da ist Körpergröße auf jeden Fall ein Faktor.
Mhm.
Also mir passiert das eher weniger.
Ja.
Dafür ist halt bei vielen eher körperlich großen Leuten der Gedanke, dass für sie dass es nicht möglich wäre, niedlich zu sein.
Ja, was vollkommener Blödsinn ist. Also ich kenne sehr viele, sehr große Leute, die unglaublich niedlich sind. Aber ja, ich kann den Reflex verstehen. Ich meine, wenn Personen wie ich einfach von anderen verniedlicht werden, ohne Konsent, einfach nur, weil ich klein bin und vielleicht auch noch ein paar niedliche, weiß ich nicht, ästhetische Züge habe, dann ist die Schlussfolgerung für große Leute, denen das eben nicht einfach so passiert, natürlich nahe, dass sie nicht niedlich sind. Und Das ist halt sehr schade, weil, also, wenn sie das dann in ihrem Leben vermissen, weil das ist halt nicht unerreichbar, es ist halt nur dass man es nicht bewusst vermeiden muss, weil man denkt, dass es komisch ist, weil man groß ist. Es ist es nicht. Es ist trotzdem niedlich und es ist gar keine Schwierigkeit.
Ja, ich denke auch, dass es da, ich sag mal, Körpertypen und ästhetikübergreifend verschiedene Niedlichkeiten gibt. Also
ja.
Wenn wir den Himbo nochmal nehmen, der kann ja durchaus einfach klassisch muskulös sein.
Mhm, groß und muskulös und das stört überhaupt nicht bei Niedlichkeit.
Ja. Und das ist ja jetzt Magic-Karten-Beispiel. Es gibt eine Karte, Hans Eriksson, das ist halt einfach so ein bäriger Typ mit Vollbart, der an einer Blume riecht und allgemein eine positive Weltsicht ausstrahlt. So.
Ja, der strahlt auf jeden Fall Wholesomeness aus.
Genau, das ist halt einfach ein Charakter, den es da gibt, der in so einem großen Franchise unterwegs ist und auch allgemein so wahrgenommen wird. Das ist halt nicht so ein, was für eine alberne Figur oder so, das ist einfach das ist ein niedlicher Charakter.
Ja, Niedlichkeit und Coolness schließen sich halt auch überhaupt nicht aus.
Ja, genau.
Und auch Niedlichkeit und geistige Reife schließen sich überhaupt nicht aus, wie wir schon ja. betont haben. Ja, geistige Reife, Niedlichkeit, wir machen mal den Schwung und gehen in den Kink-Bereich.
Ja, möchtest du direkt mit Ageplay anfangen?
tatsächlich habe ich gar nicht so großes Interesse an Ageplay. aber was man mir absolut nicht vorwerfen kann ist und nicht erwarten darauf, dass ich als Top nicht mich komplett in Niedlichkeit reinlehne. Also es gibt niedliche Tops und High.
Betonst du das ja irgendwie?
Das kommt wahrscheinlich einfach auf meine Stimmung an. Mhm. Also wenn ich gerade Stimmung für was Niedliches habe, dann werde ich das als Top in keinster Weise ablehnen. Also nur weil ich gerade toppige Dinge tue, muss ich nicht gleichzeitig darauf verzichten, niedliche Dinge zu tun.
Ja.
Sehe ich gar keinen Anlass zu und das, ja.
Ja, ästhetisch und stilistisch sowieso.
Ja.
Ich habe es auch durchaus erlebt, dass halt so eine kindlich bis diebische Freude halt rüberkommt von Tops, die halt so. Halt unter anderem auch, wenn Niedlichkeit von Bottoms sich halt sehr freuen.
Ja.
Oder weil sie gerade niedlich finden.
Ja. Ich glaube, es gibt eine große, große Range von Niedlichkeit bei Tops. Finde ich sehr gut so.
Genau, ja. Das nimmt auch keine Top-Energie weg, notwendigerweise.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, niedliche Bottoms haben wir auch erwähnt. Meinst du, da gibt es mehr Zurückhaltung?
Das kann passieren. Also, ich habe das durchaus erlebt, dass Personen geäußert haben, dass wenn Bottoms sehr niedlich sind, dass sie Schwierigkeiten haben, darauf mit Sadismus zu reagieren, auch wenn das gewünscht ist.
Ja, also ja, prinzipiell sollte man den Leuten halt glauben, wenn sie Konsent geben und sagen, ja, bitte, nee, tu mir weh.
Mhm, aber wenn sie das sehr niedlich machen, dann kann das hemmend sein.
Ist das auch eine Ausprägung von diesem, man nimmt niedliche Leute weniger ernst?
Ich glaube nicht weniger ernst, sondern dass es einfach Hemmungen aufbaut, wie du meintest, also lieblichen Personen schlimme Dinge tun zu wollen.
Ja, ja.
Ich glaube, es geht eher in die Richtung. Dass man deren Wunsch danach nicht ernst nimmt, sondern dass man selbst nicht den Wunsch hat, das zu tun in dem Moment durch die Niedlichkeit und das überwinden muss.
Meine Lösung wäre Bratz. Also werde zum Schneelauer. Du fängst niedlich an und dann beißt du die Hand, die dich füttert. Nein. Also einfach halt Provokation und Anlässe schaffen.
Das hilft auf jeden Fall. Ja, also das hilft auf jeden Fall, aber das ist halt auch nicht jedermanns Sache.
Nee, das ist natürlich eine Spielweise. Aber
genau, und das, wenn jemand einfach nur niedlich sein möchte und masochistisch.
Oder es einfach zufällig ist.
Genau, das ist dann halt so und da muss dann Top halt mal über den eigenen Schatten springen und der niedlichen Person schlimme Dinge antun.
Oder halt auch positive Dinge, weil
ja.
Eventuell möchte sie, also vielleicht sind das für sie ja auch gar keine schlimmen Dinge, sondern eben
positiv. Das ist richtig, aber das kann halt trotzdem, glaube ich, in dem Moment so anfühlen.
Ja, ja. Ich habe eigentlich auch schon gehört, sowas wie, du bist so niedlich, ich will dir wehtun.
Ja, das ist durchaus auch ein verständliches Bedürfnis. Also gibt ja genug Leute, die sagen, wie niedlich, ich will reinbeißen. Also es ist nicht nur in der Kink-Szene, das ist allgemein ein sehr verständliches Bedürfnis.
Ja, für die ganzen anderen Sachen, kann BDSM denn wholesome sein oder gemütlich?
Ja, also bestimmt. Also klar, Aftercare immer. Da geht es ja darum, einen wholesome Moment quasi zu schaffen, dass man zu sich selbst zurückfindet, also in die Normalität zurückfindet.
Dass alles gut war,
ja. Dass alles gut war, reflektiert darüber und das kann sehr, sehr wholesome sein.
Da, und es kann auch sehr gemütlich gestaltet werden, weil oft einfach so, wie die Hormone funktionieren, Wärme und Süßspeisen oder warme Getränke durchaus helfen.
Ich war zugegen bei den Äußerungen so, aber mir ist gar nicht kalt. Und die Antwort war, ja, aber ich habe Seile mich drum gemacht und ich habe Seile da abgemacht, jetzt wird eine Decke rumgelegt. Das ist so.
Also sozusagen, das ist für die Top-Person wichtig, war
es. Es war für die Top-Person wichtig, eine Wärme und Geborgenheit zu geben für die Person, die im Seil war.
Ja, das ist auch ein legitimes Bedürfnis. Und
ja, und
ich glaube, der wholesome Moment in BDSM ist, dass wie sehr Leute auf ihre gegenseitigen Bedürfnisse eingehen auch.
Ja.
Also das, diese Harmonie und sowas, die daraus entsteht, ist, glaube ich, etwas, was halt in dem Moment sehr, sehr in Ordnung sein kann. Leute können sehr, sehr bei sich sein und es kann sich eben tatsächlich wie ein die Welt ist in Ordnung im Moment anfühlen. So eine
Session. Ja, also genau, es ist komplett egal, was exakt in der Session passiert. Ob es jetzt, wie sexuell das ist oder wie sehr mit Schmerzen gespielt wird oder nicht. Das ist nicht das, worum es geht. Das ist halt klassisch für BDSM. Es geht darum, bei sich selbst zu sein, zu tun, wonach man starke Bedürfnisse hat.
Ja.
Und das in Harmonie zu tun, in Gemeinsamkeit zu tun. Und es gibt sehr viele Leute, die sagen, dass sie sich in einer Session, wenn sie genau das sein dürfen, wonach sie Bedürfnisse haben, sich sehr verstanden und geborgen fühlen.
Ja, ja.
Und es wird halt ein gemeinsames Erlebnis geschaffen. Und also das kann halt sehr, sehr wholesome sein. Von den Emotionen, die es auslöst.
Ja. Also was man mit Niedlichkeit natürlich auch machen kann, ist halt eine gewisse Bloßstellung mit Niedlichkeit.
Mhm.
Also halt von, ist es so niedlich, wie du dich wehrst?
Mhm. Oder auch sonst Niedlichkeit bei der anderen Person herausstellen.
Genau.
Und das kann auf verschiedenen Ebenen kann das sehr gut
sein. Ganz praktisch verniedlichen als Spielelement ist, ist etwas, was man da...
Weil wenn das mit Konsent passiert, kann das, glaube ich, sehr, sehr gut sein, im Gegensatz dazu, wenn es einem einfach passiert und gegen den Konsent.
Ja, genau. Wie gesagt, das ist halt, das, mit Konsent ist das cool, genau wie Mimification mit Konsent sicherlich okay ist, wenn man das will.
Ja.
Das ist überhaupt nicht mein Spielart, muss ich sagen, aber ja.
Niedlichkeit dagegen. Ja. Andere Art von Niedlichkeit bestimmt, aber...
Ja.
Genau, das Niedlichkeit betonen bei einer Person kann eben, je nachdem, wie diese Person dazu steht, sehr interessante Emotionen hervorrufen.
Ja,
ganz klar.
Meinst du, Niedlichkeit wird manchmal verwendet, um sozusagen die Schärfe aus BDSM rauszunehmen, die erste Hürde zu überwinden? Diese Plüschhandschellen zum Beispiel. Übrigens, selbst meine Mutter darüber lustig gemacht hat, als ich das Thema Niedlichkeit erwähnt habe, dass wir da zur Sendung aufnehmen.
Tatsächlich, ich glaube, ich besitze noch irgendwo Plüschhandschellen. Das Problem an den Dingern ist halt, dass die für gewöhnlich einfach gar nicht abschließbar sind. Wo ich das Problem an ihnen sehe, dass sie halt einfach nutzlos sind. Aber man kann natürlich diese Plüsch auch auf andere Handschellen draufziehen.
Genau, sie nehmen halt die für mich persönlich auch durchaus unangenehme hier Lord-Order-Ästhetik aus Handschellen raus.
Ja, und für mich, die ich allergisch gegen einige Metalle bin, ist es halt auch einfach praktisch.
Genau, meinst du, dass es ein Element ist für Spiced Vanillas, den Eintritt leichter zu machen,
dadurch, dass es
harmlos niedlich aussieht.
Das kann sein.
Also wie es da halt auch so Vibratoren in hier rosa Farben gibt und so. Und so ein Design, dass das Niedlichkeit hervorrufen soll.
Ich glaube, das ist eher auch einfach eine Sache von Ästhetik. Das ist weniger, die einem Härte rausnimmt, die man befürchtet oder so. Ich bin gar nicht BDSM, ich brauche die Optik nicht. Sondern es ist einfach eine Ästhetik-Sache. Was finde ich schön?
Ja.
Und wie du schon sagtest, den Law-and-Order-Aspekt da rausnehmen, ja, manche stehen halt total auf so, das sieht jetzt aus wie tatsächlich Polizeispiel oder was auch immer. Und andere stehen da nicht drauf.
Ja.
Manche Leute finden halt Lack und Leder voll schön in Schwarz und Rot und sieht hoffentlich besonders martialisch aus. Und andere mögen halt lieber rosa und Flauschsachen. Und es ist vollkommen okay und ich glaube, da ist einfach die Ästhetik, die man auswählt, ist die richtige Ästhetik.
Ja. Ich denke auch, es gibt ein paar.
Ich glaube tatsächlich, dass manchmal schreckt es, glaube ich, ab, dass die Ästhetik angenommen wird in BDSM, ist alles Lack und Leder und schwarz und möglichst brutal und so. Und
das muss
es halt nicht sein.
Das ist zum Beispiel in der Spanking-Szene anders. Da ist ja mehr so ein Girl-Next-Door-Ding unterwegs. Also genau, das lässt es halt immer sehr alltäglich werden. Was auch eine Ästhetik ist, für manche Leute bricht es das, weil es zu sehr alltäglich
ist.
Genau.
Für andere ist es gerade einladend. Es sind einfach unterschiedliche Ästhetiken und alle davon haben ihre Berechtigung. Alle davon sind im Zweifel genauso kinky. Ja. Es ist nur, was man bevorzugt. Und ich glaube, dass halt das Wissen, dass nicht alles im BDSM martialisch aussehen muss und schwarz und hart sein muss, ist eine Befreiung und auch, öffnet es für viele.
Genau, dass das emotionale Härte nicht notwendig ist.
Genau.
Was an Headspace und Ästhetik und so sicherlich, wir hatten es schon angedeutet, mit Niedlichkeit arbeitet, ist Ageplay, also Altersunterschiedsspiele. Wobei es da halt auch sehr verschiedene Modi gibt. Also Ageplay ist halt erstmal so, ich tue, als ob ich ein anderes Alter wäre, in den meisten Fällen jünger. Und das kann halt eine Rückkehr in so einen naiven Modus sein. Die kann gespielt sein oder halt noch mit anderen Dingen unterstützt werden. Aber es ist halt eben auch ein Zulassen von Niedlichkeit. Halt teils auf so ein kindliches Maß und teils halt darüber hinaus, dass es eben eine überhöhte Niedlichkeitsästhetik wird.
Mhm.
Und das muss nicht mal notwendigerweise kinky oder sexuell sein.
Ja.
Also es gibt auch Leute, die einfach Ageplay machen, ich möchte mich jung fühlen, das gar nicht mal in den BDSM-Kontext einordnen.
Genau. Oder die eben diese Naivität in dem Moment leben möchten.
Genau, das einfach schätzen. Ich möchte mich niedlich und wholesome fühlen.
Ja, und mich gerade um nichts kümmern müssen.
Da kann halt eben Caregiver BDSM mit reinspielen, dass man eben dieses, halt so ein unterstützendes, begleitendes, ich mache das Leben für diese Person leichter, Ding reinzieht.
Aber es muss nicht.
Genau, es muss nicht. Und ja, es gibt da halt, ich würde sagen, zwei große Pole, also einmal Rollenspiel. Also ich spiele mich da rein. Es gibt natürlich Immersion. Also es kann sich halt wirklich so anfühlen. In dem Moment, wenn man es spielt, kennen wir als Rollenspielende alle, kennen wir vielleicht im Kink. Wir haben eine ganze Folge über Immersion schon.
Mhm.
Ja. Aber es gibt eben auch Regression. Das ist dann eben, wenn man tatsächlich in so einen Modus kommt, der sich kindlich anfühlt. Also gibt's auch im Pet Space. Also Leute, die halt den tierischen Modus annehmen. Das ist halt auch eine Regression, wo eben bestimmte Bereiche einfach zurückgeschaltet werden. Ich würde es am ehesten mit Selbsthypnose beschreiben. Das ist halt einfach ich mache in meinem Gehirn einen Modus an.
Ja.
Und das kann man trainieren und lernen. Und manchen Leuten fällt es leichter, manche Leute fällt es schwerer. Und
manche Leute streben es an.
Genau, manche Leute streben es an und trainieren es. Für manche Leute ist es halt einfach überhaupt nicht erstrebenswert.
Mhm.
Und
das ist halt auch, wie vieles andere, auch kein Kippschalter.
Also wo hört Immersion auf und wo fängt Regression an? Das ist halt...
Ja,
also aber ich sehe es auch nicht als die relevante Frage. Es ist halt eher so, es gibt Techniken, sich noch tiefer da reinzuspielen, wenn man diesen Bedarf hat.
Mhm.
Und eben einen Weg und einen Kontext, um das Bedürfnis Niedlichkeit zu erfüllen.
Mhm.
Oder eben nach Geborgenheit, nach Naivität.
Mhm.
Und dass sich die Welt eben wirklich halt größer und wholesome und anfühlt. Also ich kann diesen Reiz nachvollziehen.
Ich als sehr davon außenstehend, ich kann nachvollziehen, dass das einen Reiz für einen haben kann. Also dass man eben nicht nur in den Garten geht und sich an den Blumen und Holzendes daran erfreut, sondern man geht auch in sich hinein, in einen anderen Modus und nimmt eine Naivität an, die man sonst vielleicht sich nicht leisten kann.
Ja, genau. Und da kann es auch hilfreich sein, eine Begleitung bei zu haben.
Mhm.
Also gut, man kann auch seine eigene Begleitung sein, aber
geht sich mit sich selbst Hand in Hand.
Ja,
in den Headspace.
Eine Freundin, Grüße an dieser Stelle, hat tatsächlich das gemacht. Die hat so Selbsthypnose-Ding gemacht und hatte ein Handy in der Hand, um das Gefühl von das Gewicht zu haben.
Mhm.
Und ist praktisch mit dem Handy und ihren Kopfhörern spazieren gegangen. Im Little-Modus hatte praktisch sozusagen sich selber an der Hand.
Mhm.
Und das ist halt Selbsthypnose-Tricks. Also die kann halt mit Selbsthypnose ziemlich gut umgehen. Aber sowas funktioniert auch.
Mhm. Ja.
Genau, es ist auf jeden Fall eine Spielweise. Und es gibt natürlich da halt in und außerhalb der King-Szene oft Erklärungsbedarf, warum man das machen möchte. Aber es ist nicht notwendigerweise Kindheit zu erotisieren.
Nee.
Auch da möchte ich niemanden kink schämen.
Ja.
Das ist halt ein Rollenspiel. Das ist nicht alles, was Ageplay sein kann und ja.
Genau, da stecken einfach auch noch auch andere Bedürfnisse im Zweifel hinter. Und da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Bedürfnisse, die durch sowas erfüllt werden kann.
Genau, und auf jeden Fall.
Niedlichkeit und Wholesomeness sind eins davon.
Genau, nehmen wir es einfach als Teil unserer Szene wahr. Und dann, Petplay haben wir schon erwähnt. Das kann auch das Bedürfnis an Niedlichkeit erfüllen. Also viel, wir hatten ja schon Tiere als ein Schema, das niedlich gefunden wird, erwähnt. Und du kannst eben auch halt speziell hervorrufen, dass du dich wie ein niedliches Tier verhältst im Spiel.
Ja. Und wir hatten ja schon erwähnt, niedliche Tiere oder sapiente Tiere sind auch im Rollenspiel, im Pen-and-Paper-Rollenspiel oder auch im Computer-Rollenspiel super niedlich, spielt man total gerne, macht mega Spaß. Das kann man halt auch im Pet Space machen. Ohne dass man da ein bestimmtes Spiel mit einer anderen Story noch hinterspielt, sondern einfach sein eigenes Slice of Life macht.
Genau, und vieles Tierverhalten wird auch einfach niedlich gelesen und kann dann so imitiert werden.
Mhm. Und das gibt einem halt auch noch einen weiteren Space von Wholesomeness.
Ja, halt einfach eine Entschuldigung, Sachen anzubeißen und zu lecken.
Brauche ich keine Entschuldigung für.
Ja. Und ja, so Petplay-Zubehör kann auch auf das Niedliche gehen, also flauschige Ohren und
Spitze ja, und sowas. Halsbänder mit Glöckchen dran und so. Also das,
genau.
Mit Pfötchenaufdruck oder so. Gibt es sehr niedliche Sachen.
Wobei es auch diese Hundemasken aus Leder oder so, oder Kunstleder mit Neonfarben dran, die haben für mich nicht so eine niedliche Ästhetik. Genau, aber das Verhalten kann es halt nochmal kontextualisieren.
Genau, und es gibt diese Dinger, die halt dann auch dann nicht in Lack und Leder sind und auch halt in niedlich.
Genauso wie für Ageplay gibt es halt auch tausenderlei niedliches Accessoire.
Ja.
Von tatsächlichen Kindersachen zu eben, ja, Sachen, die für Erwachsene gebaut sind.
Ja.
kommen wir langsam in den Shoutout-Bereich unserer Sendung.
Mhm.
Shoutout an Nekobari, das ist halt eine anfängerentaugliche BDSM-Seite. Und die nutzt so, ich sag mal, Anime-Cat-People als Illustration. Und da ist es, glaube ich, tatsächlich, um die Schärfe ein bisschen rauszunehmen.
Ja, also das hat wirklich, das benutzt Niedlichkeit, um Konsent und um Techniken zu verdeutlichen, damit es eben nicht düster und...
Ja, yeah, genau. Es werden selbst die Gore-Sklavenpositionen werden dort von niedlichen Katzenleuten gemacht. Und es nimmt auch den, dadurch, dass es halt animierte Wesen sind, diesen Körperbild-Charakter aus, dass man, wenn man Fotos verwendet für irgendwelche Bondage-Bilder, so, dann schafft man ja auch immer so ein Ideal, wie so sieht das aus.
Mhm.
Wenn das Katzenleute sind, dann
So sieht mir anscheinend nicht aus.
Genau. Finde ich einen guten Kunstgriff, um halt auch die Seite, ich sag mal, zugänglich zu machen und weniger pornografisch.
Ja. Natürlich, es gibt halt auch pornografisch Cat People-Dinge. Ja, aber so ist die Seite halt nicht. Es sieht halt niedlich aus.
Genau.
Und das ist dafür dann dadurch auch sehr ansprechend und macht halt BDSM-Aufklärung in nicht pornografisch. Wo es mehrere Seiten gibt, es geht halt bei Aufklärung nicht um Pornografie. Ganz klar. Auch wir machen ja keine pornografischen Inhalte. Aber das ist dafür ein schöner Kunstgriff, um das sehr deutlich auf diese Schiene zu ziehen.
Ja, wenn ihr euch beschweren wollt, dass wir keine pornografischen Inhalte machen, dann könnt ihr das auf unseren sozialen Medien tun. Wir freuen uns allerdings auch über jede andere Form von Feedback. Das könnt ihr auf nerdisthehobby.de direkt unter der Folge hinterlassen oder da könnt ihr es runterladen. Ihr könnt es an nerdisthehobby@gmail.com per E-Mail schreiben, wenn ihr privat bleiben wollt. Ihr könnt allerdings auch das Ganze öffentlich auf den sozialen Medien machen, wo wir als Nerd ist ihr Hobby auf Facebook, Twitter und FetLife vertreten sind. Und natürlich abonniert und gebt uns Rezensionen und Hochdaumen und all die Optionen, die zur Verfügung sind. Das hilft, dass ja, Podcasts gefunden werden. Und natürlich hilft es eben, davon weiter zu erzählen und darüber zu reden. Und das tun wir auch weiter. Wir haben noch ein paar mehr Shoutouts. Ich möchte einmal Law by Night, das ist ein World of Darkness Podcast. Das Konzept ist, dass ein britischer Nosferatu einem in einer coolen Erzählstimme Dinge aus der World of Darkness erzählt. Also so ein Lore-Podcast, der praktisch Inhalte aus Quellenbüchern zusammenfasst, aber eben durch den Charakter filtert. Sehr cool. Aber hauptsächlich möchte ich ihm gratulieren für sein Coming Out. Hat sich als diesen Pride Month als Bi geoutet und Würdigung dafür und für einen coolen Podcast.
Ja, herzlichen Glückwunsch und wir sind begeistert.
Genau. Außerdem, wenn ihr euch noch mehr über cute bzw. niedliche Inhalte informieren wollt, würde ich auch noch Our Opinions Are Correct mit The Rise of Cute empfehlen, speziell diese Episode, aber auch allgemein einen halt Kulturanalyse-Podcast, den man sich anhören kann.
Mhm. The Rise of Cute, ich glaube, kein schlechter Titel für unsere Podcast-Folge heute. Auch kein schlechter Titel für sehr vieles, würde ich meinen. Und in diesem Sinne, The Rise of the Cute, umarm die Niedlichkeit und willkommen in deinem neuen Leben.